ZF Future Starters. Der MOVE-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Technologiekonzern ZF.
MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen. Ich denke, wir sind uns eigentlich alle einig. Elektroautofahren hat ziemlich viele Vorteile, aber ich muss gestehen, wenn es dann langsam Winter wird, dann schwindet bei mir auch so ein bisschen der Enthusiasmus. Das Thema kalt, nass beim Laden, draußen vor allem. Und dann ist da auch das Thema mit den Preisen. Die schwanken ja auch gerade wieder ziemlich groß. Deswegen kann sich glücklich schätzen, wer, wie du zum Beispiel, zu Hause eine Wallbox hat und deswegen das E-Auto daheim laden kann. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie das Ganze funktioniert mit daheim einer Wallbox haben. Vor allem, was das Thema Preis angeht. Wie man zum Beispiel richtig günstig laden kann, aber auch, warum Ladepreise auch zu Hause manchmal richtig teuer sind. Und dafür ist Bastian Gerulder, der ist nämlich der Deutschlandchef von Octopus Energy. Habt ihr vielleicht sogar schon mal gehört, ist so einer dieser neuen, jungen, innovativen, rosa-pinken Stromanbieter. Ihr seht es da oben an seinem Revers. Und deswegen, Bastian, schön, dass du da bist und dir heute die Zeit für uns nimmst.
Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Bin sehr gespannt auf die Unterhaltung.
Weil das jeder unserer Gäste machen darf zu Beginn, kannst du dich vielleicht auch kurz einmal selber vorstellen, damit du auch so einen kleinen Elevator-Pitch drauf zeigen kannst, was bei dir, was an dir so wichtig ist und wissenswert.
Und was wir uns merken sollten.
Also ich bin der Bastian, hallo. Ich bin, wie du schon gesagt hast, der Chef von Octopus Energy Deutschland. Ich habe die Ehre jetzt, das Unternehmen ein bisschen mehr als ein Jahr zu leiten. Ich bin aber schon seit ungefähr 4 Jahren, seit Anbeginn der Zeit, als es Octopus Energy am deutschen Markt gibt, mit dabei gewesen. Ich habe erst Marketing und Product und Tech Teams gemanagt. Vom Jahr ist unser ursprünglicher Geschäftsführer gegangen und unser Global CEO Greg Jackson hat mich gebeten, hier das Deutschlandgeschäft nach vorne zu bringen, insbesondere mit dem Fokus drauf Skalierung, Wachstum, Kundenwachstum, aber auch um Flexibilität, Innovation und smarte Tarife mehr in den Markt zu treiben und tatsächlich nachhaltig auch ein bisschen Marktveränderung anzutreiben.
Jetzt schreibt ihr auf eurer Website, und das fand ich bemerkenswert, weil junge oder neue Firmen ja eigentlich immer so ein Gefühl der Nahbarkeit erzeugen wollen. Und ihr schreibt auf eurer Website, ihr seid nicht der lokale Stromanbieter von Umme Ecke. Warum weist ihr denn sowas von euch, was für andere eigentlich ein Kaufargument sein könnte?
Wir sehen uns tatsächlich als globales Energieunternehmen. Wir sind in der Zwischenzeit, also unser Heimatmarkt ist Großbritannien. Da sind die Kollegen vor 8 Jahren als Startup an den Markt gegangen. Heute sind sie der größte Energieanbieter des Landes. Wir sind aber in der Zwischenzeit mit unseren Businesses in, ich glaube, 27 Ländern weltweit aktiv. Das ist auf der einen Seite sind wir eben Energieanbieter für erneuerbare Stromtarife vorrangig. Wir haben aber auch eine Technologieplattform, die wir Kraken nennen, die spezifisch für Energieanbieter im Bereich flexible erneuerbare Energien ist, die wir lizenzieren, auch an andere Marktteilnehmer. Wir haben ein Unternehmen, Octopus Energy Generations, mit dem wir in erneuerbare Wind- und Solaranlagen investieren, im großen Stil. Wir haben, ich glaube, es ist Europas größtes Public Charging Netzwerk, also wo wir verschiedene Anbieter aggregieren. Wir machen EV-Leasing, also wir haben ein sehr, sehr, sehr großes Potpourri an Lösungen. Warum ist das relevant und warum sehen wir uns da im Unterschied zum lokalen Anbieter? Unser Ansatz ist der, die globale Klimakrise, vor der wir stehen, und die Energiewende, die wir vorantreiben müssen. Das ist eben ein globales Problem. Das können wir nicht auf lokaler Ebene lösen. Das ist viel zu groß. Ich bringe mal so ein bisschen ketzerisch die Aussage, wir sind in München oder da haben wir eine unserer Standorte. Ich sage mal so ein bisschen, wie viele Windanlagen wollen denn die Stadtwerke München bauen im Englischen Garten, bis wir die globale Energiekrise gelöst haben?
Markus Söder kriegt einen roten Kopf gerade.
Ich glaube, die 10-H-Regel.
Ja, schwierig, genau sowas eben. Von daher von Texas bis Tokio sind wir unterwegs und wir arbeiten wirklich als ein Unternehmen. Wir sind nicht multinational, sondern wir sind wirklich global. Wir tauschen uns aus. Wir nutzen das, was wir in einem Markt lernen und bringen das in anderen Märkten an. Das kann Produkte sein, die für Kunden besonders gut funktionieren. Das kann aber und ist auch oft einfach Lösungen, wie wir den Energiemarkt der Zukunft strukturieren müssen. Mhm. Und das hat sehr viel damit zu tun, Smart Meter, flexible Stromtarife. Und da können wir eben gerade jetzt auch aus unserem Heimatland Großbritannien viel lernen, aber wir haben auch Erfahrungen eben aus Texas oder aus Frankreich, wo wir sagen können, so kann es funktionieren. Wir gehen mit Politikern in Gespräche und kommen eben nicht nur von diesem Ansatz, den viele haben, die sagen, ja, wenn denn wäre, dann könnten wir XY machen, sondern ganz oft können wir das belegen, dass wenn genau diese Regelung anders ist oder wenn vielleicht eine Art Besteuerung oder ein Regulatorium anders ist, dann sind wir in der Lage, folgende Dinge zu tun und können das ziemlich genau zeigen, weil wir das in einem anderen Land einfach schon mal umgesetzt haben.
Machst du dann Lobbyarbeit so im Foyer vom Bundestag auch?
Tatsächlich ja. Ja? Also wir sitzen auch sehr viel mit Politikern und Regulatorien zusammen und diskutieren das und bringen genau diese Punkte an, um zu sagen, wir brauchen gewisse Veränderungen, um den Energiemarkt der Zukunft zu gestalten. Mhm. Und bringen dann Beispiele vor und machen ja im Endeffekt Lobbyarbeit, genau.
Aber guck mal, er macht es jetzt erst seit einem Jahr, der davor macht das jetzt nicht mehr, weil ich stelle mir das ganz schön anstrengend vor mit den ganzen Leuten, denn wir haben es im Vorgespräch ja schon gehabt, da sind hier und da so ein paar verkrustete Strukturen, die althergebracht sind. Was ist denn da gerade das große Ding? Sind es die variablen Strompreise, die ihr weiter pushen wollt? Ist es mehr Erneuerbare, sind so Sachen wie 10H-Regeln? Wo glaubst du, wo kann man am meisten schieben gerade im Moment?
Also sagen wir mal so, positiv formuliert haben wir in Deutschland mehr als genug zu tun.
Wenn es so schon anfängt.
Das wird hier nicht langweilig. Von gerade meinen europäischen Kollegen werde ich selten beneidet um unseren Energiemarkt, ja, weil die es fast komisch in allen Belangen einfacher haben. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir hier in Deutschland immer von allem gleich viel haben. Ja, sehr viele Energieanbieter, sehr viele Netzbetreiber, sehr viele unterschiedliche Verantwortliche, auf Länderebene oder staatlicher Ebene, wer für was zu entscheiden hat, was darf die BNetzA und was dürfen sie nicht. In vielen anderen Ländern ist das teilweise eine Instanz oder zwei, vielleicht mal fünf. Ja, das glaube ich so, 7 Netzbetreiber ist so das Maximum, das alle anderen haben. Ja. Und von daher, genau, da gibt es sehr viel zu tun und in alle Richtungen müssen wir im Endeffekt noch anschieben. Und das ist so, von der anderen Seite betrachtet, ein bisschen das Ernüchternde zu sagen, ist so, Deutschland hinkt leider extrem hinterher, was den Energiewandel angeht. Da sind viele andere Länder schon weiter oder in der Zwischenzeit einfach schneller. Ein ganz zentrales Problem, das wir sehen, oder ein ganz zentrales Thema, das wir am meisten mit anschieben, ist im Endeffekt Smart Metering, also das intelligente Messsystem zu Hause. Das ist so eine relevante Schlüsseltechnologie zwischen der erneuerbaren Energie, also der Energieerzeugung, wann ein Windrad und eine Solaranlage mal viel produziert oder weniger, und was wirklich im Haushalt passiert. Mhm. Solange wir diese Informationen nicht haben oder diese Verbindung nicht wirklich herstellen können, sind es zwei Welten und wir werden die einfach nicht zusammenbekommen. Und dann kommen wir auch nicht davon weg zu sagen, oh, wir müssen noch 3 Gaskraftwerke irgendwo aufbauen oder diese sehr spannenden Theorien zu sagen, wir fangen an, die alten Atomkraftwerke jetzt wieder hochzufahren.
Mhm. Finde ich aber spannend. Das war nämlich auch einer der Punkte, weil du gerade Tokio, Texas ansprachst und Frankreich. Da dachte ich so, was haben die drei gemeinsam, dass die irgendwie Atomenergie jetzt nicht ganz so richtig schlecht finden? Seid ihr dann da auch in dem strahlenden Business?
Nee, sind wir nicht. Wir fokussieren uns tatsächlich ausschließlich auf erneuerbare Energien, insbesondere
nach
Wind EU-Richtlinie und Solar.
Oder also. Oh. Weil dann wäre ja Kernkraft jetzt nicht ganz so schrecklich.
Ja, das stimmt.
Das genau. Ist eine grüne, aber keine erneuerbare.
Genau. Verzeihung. Genau, ja, ja. Wir fokussieren uns wirklich auf erneuerbare. Okay. Ja. Ganz grundsätzlich, ich glaube, ich kann mir sagen, wir sind jetzt keine fanatischen Gegner von irgendwelchen anderen Energieformen. Wir glauben aber sehr stark daran, dass wir uns in der Entwicklung befinden. Ja. Ich finde es gerade im Heizen immer ganz spannend. Das ist übrigens auch was wir machen, Wärmepumpe. Wir installieren Wärmepumpen.
Kommen wir nachher noch.
Das genau, bei unseren Kunden. Wir installieren auch Smart Mieter, aber wo man auch wahnsinnig viel mit der Politik aktuell vor allem wieder diskutieren kann, ist das Thema Wärmepumpe. Aber wir sagen halt auch so ein bisschen so, wir haben irgendwann mal sind wir hingegangen und haben Holzscheite aufeinander gestapelt, damit wir nicht gefroren haben. Und dann haben wir angefangen, Kohle zu nehmen und die zu verbrennen. Dann haben wir irgendwann Öl gefunden und gefunden, das ist ein besserer Energieträger. Dann sind wir zu Gas gewechselt. Und jetzt Elektrizität im Sinne einer Wärmepumpe ist halt einfach die nächste Entwicklungsstufe davon. Jedes Mal haben wir den Faktor Effizienz gesteigert. Hat auch weniger gerußt als das davor, was wir benutzt haben. Und jetzt sind wir halt einfach beim nächsten Schritt. Und so ähnlich sehen wir das generell mit Energie. Atomkraft hat einen berechtigten Stellenwert gehabt oder hat es teilweise in anderen Ländern auch noch. Wir haben hier in Deutschland einen ganz klaren Weg vor einiger Zeit eingeschlagen, unter der Regierung davor sogar noch, nicht die jetzt gerade geht. Und wir sind aber jetzt, da haben wir auch einen Weg beschritten, der ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und auf der anderen Seite, wenn wir gucken, die genannten Länder, also Japan, da wissen wir alle, warum wir in Deutschland keine Atomkraftwerke mehr haben, weil es da ziemlich schief gegangen ist. Frankreich, spannendes Beispiel, die haben sehr viele Meiler, aber die haben ein Riesenproblem, dass 50% der Meiler meistens nicht funktionieren und die dann lustigerweise extrem viel erneuerbare oder Energie generell aus Deutschland importieren müssen. Wir haben in unserem Heimatmarkt Großbritannien große Atomkraftwerkbauten, die seit den letzten 40 Jahren so vor sich hin düppeln und Verhundertfachung oder Verzehnfachung der Kosten in Milliardenhöhe haben. Das sind alles keine schnellen oder sind zumindest mal keine schnellen Lösungen. Was man relativ zügig aufbauen kann, ist ein Windrad.
Mhm. Die also zumindest woanders. Da gibt es ja diese, von diesen wie viel war es, 8 Meter Ordnerrücken an genau. Für ein Windrad und sowas? Also,
genau, also es ist
schnell,
so ein bisschen,
wenn dein Drucker schnell ist.
Genau, also der Witz ist der, also das Aufbauen eines Windrades kann ich innerhalb von ein paar Monaten machen. 6 Monate, dann steht ein Windrad. Der Freigabeprozess dahinter dauert dann 6 Jahre.
Also du meinst Fundament gießen Rotorblätter aufnehmen.
Also wenn wir wollten, könnten wir relativ schnell sehr viele Windräder hier in Deutschland aufbauen. Zum Beispiel, ganz guter Punkt, wir hatten in Berlin zuletzt einen bisschen größeren Event von Octopus zusammen mit Wired. Und da haben wir vor die Event-Location haben wir ein 20 Meter großes Windrad aufgebaut. Das haben wir innerhalb von, ich glaube, einen halben Tag stand es da. Das haben wir vorher sogar aus UK hier rüber gefahren, um es da aufzubauen. In Großbritannien stellen wir die Teile auf, wenn wir große Festivals haben und sowas, dann powern wir die Festivals damit. Wie gesagt, innerhalb von einem halben Tag steht da ein Windrad. Teilweise ist es nur eins, aber wir könnten da auch 4, 5, 6 hinstellen. Die würden dann so ein Event fast ausschließlich powern. So ein bisschen, wie man es in der Telekommunikationsbranche kennt. Da werden diese extra Dinge aufgestellt. Und dann bauen wir es halt wieder ab. Ja,
wie viel Leistung hat so ein Ding?
Das weiß ich gar nicht genau. Das müsste ich mir mal nachschauen. Aber ausreichend, also für so ein Event, wo wir es halt schon schaffen, Teile von diesem Event dann mit einem Windrad zu powern. Wenn wir mehrere aufstellen würden, würden wir teilweise den ganzen Event damit powern können. Wenn natürlich der Wind da ist, klar, dann müsst du mit dem Teile
Flaute hilft nicht.
Ich nehme eins.
Genau. Aber selbst ein Gaskraftwerk dauert ein bisschen länger, bis ich es da stehen habe. Also sonst stehen da ja immer die Dieselgeneratoren rum.
Cool. Eins der großen Themen, über das wir heute sprechen wollen, du hast auch schon angeschnitten, ist das Thema variable Strompreise. Und da du der Experte bist und wir auch noch nicht alles wissen dazu und damit wir vor allem alle auf dem gleichen Wissensstand sind, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was sind diese variablen Strompreise, woher kommen die?
Warum sind die gut?
Warum sind die vielleicht auch nicht so gut?
Kann ich gerne machen. Also ganz grundsätzlich variabel, also die orientieren sich daran, dass der Strompreis zu jedem Zeitpunkt nicht immer gleich ist. Das ist im ersten Schritt für jeden, gerade deutschen Verbraucher, eher so ein bisschen eine Überraschung, weil wir schließen ja immer Stromverträge ab für ein Jahr. Da haben wir einen Abschlag, der wirkt einigermaßen fix, beziehungsweise wir haben zumindest einen Arbeitspreis und einen Grundpreis, der ist fix. Und der Verbrauch ist dann nochmal, ist natürlich unterschiedlich. Und da weiß ich eigentlich im Vorhinein schon, was ich am Ende bezahlt habe. Da wird die Standardlastprofil drüber gelegt. Das ist so eine Berechnung, die sagt, jeder von uns verhält sich summa summarum über die gesamte Gesellschaft ungefähr gleich. Das heißt, in der Früh stehen wir alle auf, verbrauchen ein bisschen mehr Energie. Dann gehen wir alle in die Arbeit, dann passiert zu Hause relativ wenig. Und nachmittags kommen wir dann wieder nach Hause und dann fährt die Energie wieder hoch. Und genau so wurde auch seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten im Endeffekt Energie gemacht. Energiekraftwerke fahren hoch in der Morgen, fahren dann runter über Tag und fahren dann abends wieder richtig hoch, wenn alle den Ofen anhaben. So die Zukunft eben insbesondere über erneuerbare Tarife sieht halt anders aus. Wenn ich besonders viel Wind habe, habe ich sehr viel Strom und der ist günstiger. Wenn ich weniger habe oder auch Solar, eben genau das Gegenteil. Dann habe ich weniger Strom vielleicht da und dann kostet der auch mehr. Und das wechselt im Tagesverlauf, kann das schon einen extremen Hub haben und übers Jahr sich auch immer mal wieder verändern. Jetzt ist es so, dass man grundsätzlich ist die Idee zu sagen, naja, wenn ich jetzt einen flexiblen Stromtarif habe oder auch dynamisch, wie er manchmal genannt wird, habe ich im ersten Schritt irgendeine Art und Weise, das zu messen. Also sind wir beim Thema Smart Meter. Also ich muss wissen, wie viel Strom ich in jeder Viertelstunde ungefähr verbrauche. Und dann gucke ich halt, wie viel kostet der Strom in dieser Viertelstunde. Und dann habe ich einen monetären Anreiz zu sagen, in den Phasen, wo der Strom sehr wenig kostet, weil wahrscheinlich viel erneuerbarer Strom im Netz ist, nutze ich eben mehr davon und andersrum. Genau. Und das ist im Kern einfach schon mal so diese Sache zu sagen, okay, ich habe einfach mal einen Indikator, wann kostet der Strom viel und dann passe ich meinen Verbrauch drauf an und kann dadurch sparen und wenn es jetzt wirklich ein grüner Stromtarif ist, habe so tatsächlich nochmal das ausgenutzt, was da ist. Ja.
Aber nochmal, um es ganz klar zu machen, dass es keine Missverständnisse gibt, das heißt, ich habe als Nutzer die Möglichkeit zu reagieren, aber ich kann das nicht gestalten deshalb. Also ich habe keinen Einfluss auf den Strompreis, aber ich kann genauer monitoren, wann ist der wie und wann möchte ich nutzen und wann nicht.
Ganz genau. Der Markt in Anführungsstrichen macht den Strompreis. Mhm. Ich weiß aber, wann kostet der Strom wie viel und kann mich meinen Verbrauch darauf anpassen. Genau.
Werbung.
Als weltweit aktiver Technologiekonzern gestaltet ZF aktiv das softwaredefinierte Fahrzeug und damit das Fahrzeug der Zukunft. Als Wegbereiter der Mobilitätswende liefert ZF hochentwickelte Produkte und Systeme für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. Von der Elektromobilität, dem automatisierten und autonomen Fahren über Software und Digitalisierung bis zum Fahrwerk. Das Ziel ist nichts weniger als eine bezahlbare, sichere, saubere und komfortable Mobilität für alle zu ermöglichen. Alle weiteren Infos gibt es unter zf.com/futurestarter. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Was ist denn gerade so ein guter Strompreis, wenn du jetzt so guckst, du bewegst dich ja in diesem Umfeld. Was ist billig und was ist teuer?
Das ist auch ganz interessant. Das kommt sehr stark auf den Moment wirklich an. Mhm. Auch die Strompreise, also die nicht flexiblen Strompreise, haben sehr starke Schwankungen. Also du kannst teilweise in der Früh zu den Anbietern gehen oder auch auf so eine Vergleichsplattform und siehst einen anderen Preis als nachmittags. Und es kann auch nochmal sehr variieren zwischen den Anbietern, je nachdem, wie die ihren Strom kaufen am Markt.
Zu welchem Anbieter? Du meinst, ich gehe jetzt auf Verivox und will einen Stromtarif abschließen, dann ändert sich das von morgens nach abends.
Genau.
Wann gehe ich da am besten hin?
Ha, das ist ein guter Punkt. Du solltest, genau, bitte?
Nachts.
Nee, also ich glaube, so gut kann man es jetzt, also man kann es jetzt nicht spezifisch sagen. Ich glaube, grundsätzlich ist es oft so, dass du fallende Strompreise im Frühjahr hast, Richtung Sommer und steigende okay. Richtung Herbst, Winter. Mhm. Aber du hast auch unser Strompreis generell, und das ist vielleicht ganz interessant, in der Vergangenheit war der viel stabiler. Seit dem Ukraine-Krieg sind Strompreise weltweit viel dynamischer oder unsicherer geworden. Und wir merken das auch tatsächlich bei uns im Stromeinkauf. Unser Team guckt halt auch immer zu jedem Zeitpunkt, was kostet denn der Strom? Und wenn wir Leute eben, die zu uns zum Stromkunden werden, müssen wir auch unsere Preise entsprechend anpassen, wenn wir den Strom dann kaufen, im Vorhinein für ein Jahr oder zwei Jahre oder auch für einen Monat, je nachdem, was es für ein Tarif ist. Und das kommt natürlich sehr darauf an, was kostet der Strom gerade am Markt. Und man sieht, dass gerade geopolitische Ereignisse, Krieg, Gaza und so weiter, haben extremen Einfluss darauf. Ja? Auch so Sachen wie ein LNG-Terminal in Australien wird bestreikt. Plötzlich schießt der Strom, also Gas schießt aber der Strompreis bei uns in die Höhe, weil alle ganz unruhig werden. Ja. Und das kann schon mal einen Effekt drauf haben, dass wenn man selbst sowas, das ein bisschen signifikanter ist, dass das auch in einem, auf einem Verivox zum Beispiel zu einem Effekt führt. Ja.
Krass.
Sehr, sehr intensiv merkt man das natürlich, wenn man einen dynamischen Tarif hat. Ja, da verändert sich dann der Strompreis extrem.
Und da habe ich dann das Problem, dass ich mich auch nicht dagegen wehren kann, weil mein Strompreis schießt dann halt hoch. Aber ich wollte trotzdem jetzt gerade die Pizza in den Ofen schieben.
Ja, genau.
Oder mein E-Auto laden oder was auch immer.
Genau. Und das ist so der Punkt. Also es gibt verschiedene Ansätze und verschiedene Philosophien da drauf. Die einen sagen, naja, das ist ein Markt wie alles andere. Mhm. Der geht rauf und der geht runter. Und wenn man mit dem Markt mitgeht, der Markt hat meistens sehr erfolgreich als Langzeitstrategien. Mhm. Also zu sagen, ich kaufe jetzt den Strom für 12 Monate im Vorhinein zu irgendeinem Mittelwert. Gibt es Leute, die sagen, naja, nee, wenn man jetzt die Spitzen und die Tiefen mitnimmt, kommt man eher für einen Verbraucher in einem Positivum raus. Mhm. Ich glaube, das gab es vielleicht sogar mal so ein Szenario in der Vergangenheit, aber durch die extreme Entwicklung, die da ist, wird es immer schwieriger. Mhm. Und es wird vor allem für den Einzelnen schwierig, weil ähnlich wie mit einem Aktienkurs, den ich beobachte, den muss ich halt auch beobachten und entscheiden, wann ist eine gute Entscheidung, noch nachzukaufen oder wieder rauszugehen. Und so ähnlich ist es auch mit dem Stromtarif. Unser Ansatz bei Octopus Energy ist, das ist nicht eine Aufgabe vom Endverbraucher. Ja, der Verbraucher sollte nicht zum Energy Day Trader werden müssen und sich zu überlegen, mache ich mir eine Pizza heute oder nicht.
Das ist nett.
sondern wir sagen, wir als Energieanbieter, wir haben die Daten. Wir haben tatsächlich Energy Day Traders, die bei uns arbeiten. Und wir können Produkte entwickeln, die zwar auf der einen Seite diese Flexibilität nutzen, aber das Risiko so weit managen, weil wir auch mehr Daten haben, weil wir weiter in die Zukunft schauen können, weil wir besser eben planen können und weil wir das Risiko vielleicht auch streuen können über alle unsere Kunden, als jeder Einzelne, der zu Hause sitzt, das selber machen könnte.
Verstehe ich. Aber nochmal, kannst du es irgendwie mit quantifizieren, auf die Zahl hin? Was ist ein guter Strompreis und was ist ein nicht so guter? Oder ab wann beginnt es? Kommen wir nachher auch noch dazu. Ja. Das ist ja sehr lokal unterschiedlich, Netzentgelt etc. pp. Aber so über die Republik, über den Daumen. Meinetwegen mach Stuttgart, weil wir sitzen hier in Stuttgart, oder mach München als Beispiel. Aber kannst du so ein Gefühl dafür geben? Weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die immer noch auch aus diesem Ukraine-Kriegsschock, den es preislich gab, in einem furchtbar hohen Tarif sitzen und nicht, dass die einmal vielleicht für sich mal challengen. Soll ich gucken? Was ist da?
Ich muss jetzt sagen, ich habe tatsächlich jetzt nicht aus der ganzen Republik die Zahlen im Kopf. Ich würde sagen, so aktuell.
Ey, komisch.
Also
sind ja nur irgendwie 800 oder so.
Ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt schon ein paar Tage auch nicht mehr reingeschaut, aber ich würde sagen, so um die 30 Cent ist ein ganz guter Wert. Aber ich könnte jetzt auch schon wild daneben liegen. Wenn man da wirklich da drüber ist, würde ich wirklich mal gucken. Ja? Mhm. Wenn ich in den 20 Cent bin, habe ich wahrscheinlich ein ganz gutes Setup aktuell. Mhm. Es lohnt sich aber immer mal zu schauen. Und wenn es auch nur bei meinem Anbieter, bei dem ich bin, mal zu gucken, was sind denn Neukundentarife im Vergleich zu dem Bestandskundentarif, den ich habe. Ja? Ganz gerne wird man ein bisschen immer höher geschoben jedes Jahr, während die Neukunden wirklich die besseren Angebote bekommen.
Bisschen wie im Mobilfunk.
Im Mobilfunk auch. Ja. Ja, nur der Strommarkt ist da noch weniger reguliert. Ist übrigens auch was, wofür wir Lobbyarbeit in Berlin machen, zu sagen, wir brauchen da ein bisschen mehr Regulierung da drauf. Mhm. Aber sonst eben auf den Preisvergleichportalen zu schauen und zu gucken, was passiert denn da gerade so? Das gibt einen relativ guten Indikator.
Ihr habt ja auch so einen Tarif, also Tarife, sind ja mehrere. Wie sind denn bei euch die Preise ungefähr? Beziehungsweise wir wollen ja auch hier vor allem noch über das E-Auto reden. Und einer der spannenden Tarife, wie ich finde, ist der Intelligent Octopus Go. So heißt er, glaube ich, tatsächlich. Genau. Ist ein E-Auto-Tarif, mit dem ich mein E-Auto laden kann zu Hause für vergleichsweise wenig Geld. Ich glaube, irgendwie 15 bis 20 Cent oder sowas.
Pro Kilowattstunde.
Pro Kilowattstunde. Pro Autoladung gekauft.
Just to be clear.
Wie funktioniert es denn da? Weil das sind ja auch, am Ende ist irgendwie ein dynamischer Preis dahinter, richtig?
Aber ein fixes Zeitfenster.
Genau.
Ja.
Es ist ein bisschen komplexeres Produkt und es zielt genau auf das drauf an, was ich vorher gesagt habe. Was wir zum Beispiel gar nicht im Portfolio direkt für den Endverbraucher haben im Angebot aktuell, ist wirklich ein rein flexibler, dynamischer Tarif, wo ich eben sage, hey, viel Spaß, hier ist der Tarif, der passt sich alle Viertelstunde irgendwie an und jetzt wünsche ich dir alles Gute, weil wir eben glauben, dass es nicht die Aufgabe von der neuen Energiebranche oder von der Energiewende zu sagen, okay, eben der Verbraucher muss es jetzt irgendwie rausfinden, sondern das ist mal die Basis zu sagen, es gibt Preisschwankungen am Markt, mal sind die höher, mal niedriger und je mehr Erneuerbare im Mix sind, desto stärker ist diese Schwankung. Aber wir als Energieanbieter, wir müssen das jetzt managen und wir müssen Produkte bauen, die das nutzen und richtig gut für den Kunden gestalten und die wieder eine Sicherheit geben. Ja, weil das ist das, was wir in Gesprächen ganz oft mit Kunden feststellen, ist so, die finden das Konzept an sich spannend, die wollen erneuerbare Energien fordern, die wollen auch mehr, aber die wollen keine Unsicherheit. Ja, also es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das spannend findet, ja, und der macht dann auch Spot-Trading mit Aktien und dergleichen. Aber die meisten Leute wollen bei einem Stromtarif schon einigermaßen Sicherheit haben, insbesondere weil er immer noch so mitschwingt, ist dann mein Licht irgendwann aus, ja, so, oder kann ich mir die Pizza im Ofen nicht mehr leisten. So, und von daher gehen wir mit unserem Tarif hin und sagen, okay, Grundlage, ein Datenpunkt, den wir haben, mit dem wir arbeiten können, ist einfach mal, was ist denn der Strompreis aktuell am Markt? Das Problem ist aber, insbesondere mit Elektroautos, mit Pizzen zum Glück noch nicht ganz so, außer wir würden alle in Deutschland gleichzeitig eine Pizza backen, das wäre mal interessant auszurechnen, wie viel Strom
wir plötzlich. Gab es nicht mal in den USA irgendwann so ein Experiment, wo irgendeine der Fernsehshows in den 70ern oder sowas, jetzt alle Licht an oder Licht ausmachen, dann war so, pfup, war das Land dunkel?
Echt?
Ah ja, also sollte es einen Versuchsaufbau mit Pizza geben, ich bin dabei. Nur also.
Ja, es gab irgendwann mal so
ein Ding. Ja, stimmt, das kommt mir, ja, da habe ich auch mal.
Ich schreibe euch das nicht schon, ja. Ich finde, das war lustig.
Aber wir sollten vielleicht nicht dazu aufrufen, wenn das Ergebnis war.
Nein.
Und wir dann alle halbwarme Tiefkühlpizzen im Kühlschrank.
Oh nein.
Ofen.
Oder Weihnachtsplätzchen jetzt, um mal ein bisschen aktuell zu sein. Ne?
Die kann man wenigstens halb roh noch essen, je nachdem, was im Teig drin
Stimmt.
ist.
Stimmt. Ja. Zurück zum Thema.
Wir schweifen ab.
Also genau, also das Kernthema ist eben das, wenn wir jetzt alle Elektroautos haben oder sehr viele in einer Straße haben Elektroauto und wir laden nur nach dem Preis, wir optimieren nur nach dem Preis. Mhm. Dann gibt es ein Preissignal, jetzt günstig, alle wuhu, alle fangen ihre Autos an zu laden, entweder manuell oder automatisch geht's los. A, ist der Preis plötzlich nicht mehr günstig, weil wir alle diesen Strom verbrauchen. Und
dann
B,
hören die alle gleich wieder auf.
Ist okay. Genau. Und B, fliegt die Sicherung raus. Ja, also das Beispiel, das du gerade genannt hast, ein Elektroauto, ich meine, das wissen sicherlich alle, die hier zuhören, aber für viele ist das News, hat ungefähr den Energieverbrauch von dem Eigenheim, zu dem es oft gehört. Ja, und darum habe ich da plötzlich so ein zweites Haus stehen, das dann plötzlich angeht und Strom verbraucht, das hat eine ziemliche Belastung aufs Netz.
Vor allem halt auch für einen kurzen Zeitraum. Also
genau.
Es geht also die Energiemenge verdoppelt sich, aber die Leistung, also das, was nicht mal Stunde ist, das ist ja signifikant höher. Das würde ich, alle Durchlauferhitze auf einmal im Haus anmachen.
Genau, das macht es tatsächlich noch extremer. Und darum ist dieser Punkt, wenn wir sagen, okay, es für den Einzelnen ist es sicherlich super lukrativ zu sagen, immer wenn ich lade nur mein Auto, wenn es günstig ist, aber wenn wir das alle machen, ist es eben nicht mehr gut und es ist fürs Gesamtnetz und fürs Gesamtsystem extrem schlecht. Mhm. Von daher ist unser Ansatz zu sagen, plus das Risiko liegt dann am Ende wieder beim Kunden, habe ich auch wirklich die richtigen Zeit gefunden. Von daher ist unser Ansatz zu sagen, naja, es läuft bei uns so, der Kunde kommt nach Hause mit seinem Elektroauto, schließt das an und wir haben eine App, auf der gibt man ein und sagt, wann man ungefähr wieder losfahren will, mit ungefähr wie viel Ladestand. In mhm. 2 Tagen 80%. Man ungefähr weiß, das reicht mir. Dann ist der eine Fakt, den man beim Auto ja auch noch oft hat, ist, das steht die meiste Zeit auch rum. Ja, bis auf die, die wirklich jeden Tag damit pendeln und dann auch noch nachmittags ihre Kinder abholen, ist es ja schon so, dass die Karren teilweise 2 Tage, 3 Tage in der Gegend rumstehen. So, und diese Zeitfenster wirklich sinnvoll auszunutzen, das ist so ein bisschen unser Ansatz. Der Kunde entscheidet ab dem Zeitpunkt im ersten Schritt nicht mehr, wann das Auto jetzt wirklich geladen wird. Mhm. Es wird nur in 2 Tagen 80% fertig sein. Und jetzt schauen wir so ein bisschen, wann sind denn die besten Zeiträume zu laden? Ja, basierend auf dem Preis, aber auch, wann ist am meisten erneuerbarer Strom im Netz? Wie stabil ist das Netz gerade? Vorausgesetzt, wir haben die Informationen. Ist auch in Deutschland teilweise ein bisschen schwieriger. Aber das ist im Kern unseres Ansatzes. Und wir gehen sogar hin und sagen, wir nehmen Prognosedaten mit rein vom Wetter. Wenn wir wissen, ganz plakatives Beispiel, innerhalb von 24 Stunden kommt ein Sturmtief durch, da wird wahnsinnig viel Windkraft produziert werden. Dann muss ich jetzt nicht laden, sondern ich kann das verschieben. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich mehrere Autos in der Straße, die haben alle unterschiedliche Zeitfenster vielleicht angegeben oder wir haben zumindest Zeitfenster. Und dann ist halt die Frage, dann kann ich die auch anfangen, gegeneinander zu optimieren, nicht eben alle zur selben Zeit und gegen andere Faktoren zu optimieren. Und dadurch schaffen wir es eben zu garantieren, dass wir zwischen teilweise sogar 13 Cent, aber so im Durchschnitt sind 15 bis 20 Cent die Kilowattstunde maximal das Laden kosten wird. Die Varianz ist eigentlich nur die Grundgebühren, die wir in Deutschland haben, sonst könnten wir das überall gleich anbieten. Darum sagen wir immer maximal 20 Cent die Kilowattstunde. Und der Kunde hat auch extrem günstig, aber halt Sicherheit.
Mhm. Was heißt die Grundgebühren? Zahle ich trotzdem? Also
genau, also so im Strompreis ist ja quasi der Arbeitspreis für den.
Also ist der Preis pro Kilowattstunde?
Genau.
Und die Grundgebühr gibt es bei euch auch, aber wieso? Aber die legt ihr nicht fest, sondern die legt wer fest?
Netzbetreiber, also die sind regional, also sind die unterschiedlich.
Die Stadtwerke, die das Netz, die den Strom in der, also die Stromleitung in der Straße zu meinem Haus Hauptanschluss legen.
Genau, und darum ist es unterschiedlich in Deutschland. Es gibt Regionen mit extrem geringen Grundkosten und es gibt welche mit extrem hohen Grundkosten.
Okay, und gibt es da irgendeine Logik dahinter, wer teuer ist und warum und wann und wo? Ist irgendwie der Norden billiger als der Süden oder so, weil die viele Wind.
Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich, also wenn man draufschaut, gibt es bestimmt irgendwelche Muster, aber es ist halt einfach wirklich regional abhängig. Ja, teilweise wirklich auch in kleinen Regionen runter.
Jetzt muss ich eine Frage stellen: Wie hoch ist eure Abdeckung?
Also, wir haben in ganz Deutschland kann man uns als Energieanbieter beziehen. Mhm. Mit unserem Intelligent Octopus Go nicht in ganz Deutschland, weil es gibt ein paar wenige Postleitzahlen, da sind die Grundkosten so hoch, dass es für uns keinen Sinn macht, den anzubieten.
Zum Beispiel bei mir zu Hause.
Zum Beispiel bei dir
habe ich gehört. Habe ich nämlich versucht und dann kam so, ja, nein, danke.
Bei mir geht's übrigens. Ich habe gesagt.
Aber ich habe noch nicht ganz umrissen, warum nicht. Also das heißt, die Netze Stuttgart, schöne Grüße an der Stelle, sind nicht in der Lage, Netzpreise, Grundpreise zu geben, die in euer Geschäftsmodell passen?
Genau, die Grundpreise waren, wir werden es, ist ein bisschen, wir haben den Tarif jetzt so seit einem, weiß gar nicht, ist es schon ein Jahr, halbes Jahr?
Ich glaube, ein halbes Jahr
haben wir es draußen. Ziel war es vereinfacht und da auch wieder simpel in der Kommunikation. Und zwar eben wichtig hinzugehen und zu sagen, sowas wie maximal 20 Cent die Kilowattstunde. Das war so ein bisschen der Punkt, wo ich auch gesagt habe, das ist der Ziel. Mit dem will ich, dass wir mit diesem Produkt rausgehen können. Kann sicher, da kann sein, dass es bei ein paar Leuten günstiger ist, aber ich möchte so ein ganz klares Marketing-Statement. Ja, und ich möchte nicht, und das ist so ein bisschen der Punkt, wir sind ja mit diesen Technologien und auch mit diesen Tarifen in dem Bereich, was für viele Leute extrem neu ist. Ja, es ist verwirrend und sie verstehen es nicht genau. Es gibt verschiedene Anbieter da draußen, die das Problem unterschiedlich lösen. Da kriege ich irgendwelche Credits hier oder da habe ich dann ein anderes Abrechnungssystem da. Wir verschreiben uns dem zu sagen, es muss so einfach und verständlich wie möglich zu sein, damit wir die Leute auf dieser Reise nicht verlieren. Vielleicht können wir sie in der Zukunft dann mal auf komplexere Systeme heben, obwohl ich im Idealfall glaube, wir müssen intelligenter werden auf unserer Seite des Anbieters. Für den Kunden sollte es immer einfacher werden. Und dann war der Punkt zu sagen, 20 Cent die Kilowattstunde und danach cutten wir so ein bisschen. Und da bist du leider drunter gefallen, weil bei dir wäre das dann keine Ahnung wie viel gewesen. Und es macht die Marketing-Kommunikation dann sehr schwierig, wenn ich in jeder Region sagen muss, bis maximal, aber mindestens und so.
Ja, okay. Ja, der Slogan wird lang. Ich sehe es ja. Das sind irgendwie 16
der
Zeilen.
Der Slogan wird eine Broschüre. Ja. Das ist schwierig. Aber wie kommt es dann, also warum ist ausgerechnet so das Zeitfenster zwischen 0 und 5 Uhr jetzt bei euch besonders günstig? Das wird ja angeführt als der optimale Zeitraum zum Laden beispielsweise meines Elektroautos, wo du ja gerade sagtest, wenn das dann alle machen, dann ist ja nicht mehr günstig.
Genau, das ist so ein bisschen, es ist auch da nochmal so ein bisschen der Punkt, es ist meistens die Nachtsphase, in der das Auto geladen wird. Und von daher sind wir hingegangen und haben gesagt, so okay, es wird eh hauptsächlich in diesem Zeitfenster sein. Das ist relativ einfach. Wenn es da hinaus rausfällt, dann haben wir auch eine Lösung, das abzudecken. Also dann wird es halt einfach da dann berechnet. Was wir aber auch herausgefunden haben ist, und das ist ganz interessant, ich habe es bis heute, ich muss sagen, bis heute bin ich immer noch so, boah, ich wundere mich, dass es so ist. Aber wir hatten sehr viele Kunden, die am Anfang schon, es ist ja nicht nur für das Auto, ja, der Ladestromtarif. Genau, es ist einfach für dein gesamtes Haus
und
das
Auto wird halt
genau separat. Du brauchst einen Smart Meter, aber es ist auch nur ein Gerät, also hast da nicht einen separaten Zähler und sowas, sondern es ist ein Ding. Und wir hatten das Thema, dass die Leute sehr großes Problem hatten zu verstehen, ja, aber was bedeutet das dann für meinen Hausstrom, wenn ihr das Auto und wie und verändert sich dann der Hausstrom? Darum sind wir hingegangen und gesagt, es gibt dieses Zeitfenster, wo das Elektroauto, aber einfach der gesamte Strom, den du in deinem Haus hast, ist in dieser kostengünstigen Phase. Und zusätzlich, wenn wir außerhalb dieser Phase das Elektroauto sozusagen zuladen, dann haben wir die Daten, wann wird das Auto angesprochen. Dann wissen wir ziemlich genau, das war jetzt das Auto, das wir geladen haben mit extra Kilowattstunden über das Smart Meter. Und dann berechnen wir das nochmal separat. Das war so ein bisschen so ein Zugeständnis, um es den Leuten nochmal einfacher machen zu verstehen. Okay. Ich finde es interessant, das hat vielen Kunden geholfen zu sagen, ah ja, okay, jetzt kann ich das irgendwie akzeptieren oder so verstehe ich es besser. Ich finde sogar, wir haben lange auch intern diskutiert, macht es das nicht eigentlich komplexer? Aber wir fanden
schon.
Aber wir hatten tatsächlich jetzt in 2 oder 3 Ländern, in denen wir das haben, läuft es immer wieder auf dasselbe hinaus. Es hilft, wenn die Leute einfach wissen, ah ja, okay, es gibt diese eine kostengünstige Zeitphase, da wird das Großteil des Autoladens passieren und ist so ein bisschen auch added bonus, ja, alles, was ich im Haus verbrauche, ist zu der Zeit extrem günstig. Das spricht die Leute tatsächlich auch nochmal so ein bisschen an. Und dann gibt es nochmal so Zusatzphasen, wo irgendwie das Auto direkt angesteuert wird. Okay, das ist die Technologie, mit der ich mich nicht beschäftigen muss. Also das ist so ein bisschen, was bei den Leuten so vorgeht.
Aber vom System her, ist es jetzt so, dass mein E-Auto dann zu diesen, du sagst es 13 bis 20 Cent, glaube ich, oder sowas, nur in dieser Nachtphase geladen wird? Ich spiele jetzt an auf den, aus dem politischen Kosmos, den Dachdecker und die, was sind immer diese Beispiele, und die Altenpflegerin zu nehmen. Der Kerl, die Frau, die Nachtschicht arbeitet. Und das Auto halt nachts bis 6 Uhr irgendwo auf einem Firmenparkplatz beim Pendler steht und erst ab 7.30 Uhr dann, wenn alle Leute ihren Durchlauferhitzer mit Duschwasser bestücken, etc. pp., sich das Frühstücksei kochen, dann zu Hause ist und sagst, so, jetzt machst du mir aber die Karre voll. Ist der dann kein Kunde für euch, weil der eben nicht zwischen 0 und 5 Uhr laden kann, weil da das Auto sicher nicht daheim steht?
Also der kann das auch machen. Wir haben, es gibt ein Mindestzeitfenster, das man quasi einstellen muss, also wir brauchen ja ein bisschen Zeit, um zu optimieren. Wenn ich jetzt heimkomme und sage so, okay, cool, mach mir die Karre in 2 Stunden voll, dann kann ich nicht optimieren, dann muss ich einfach die Karre vollladen.
Ja.
So, das geht natürlich weiterhin. Also der Kunde kann zu jeder Zeit sagen, oh, ich brauche das Auto doch jetzt schneller, dann wird Vollgas geladen. aber dann zum regulären Stromtarifpreis, was auch immer der ist, der in seinem Standardtarif abgeschlossen ist. Wenn es aber, und ich glaube, es sind irgendwas zwischen 8 und 12 Stunden, wir ändern das auch teilweise ein bisschen, muss ich mindestens quasi in die Zukunft laden. Mhm. Genau, und das ist halt so, und je länger die ist, wenn die dann halt noch darüber hinaus ist, desto mehr können wir optimieren. Ja. So, jetzt ist es so ein bisschen so, bei jedem Einzelnen mag es vielleicht nicht immer der Case sein, dass es beim jedem Mal für uns möglich ist, so optimiert zu laden, dass wir quasi nicht nur diese 20 Cent pro Kilowattstunde, sondern vielleicht auch noch eine Marge drin haben. Im Gro über alle, aber wieder funktioniert der Business Case.
Okay.
Aber bisher hatten wir noch nicht so viele
Nachtschichtarbeit.
Auf der anderen Seite hast du so ein anderes Phänomen. Du hast natürlich schon, wenn die tagsüber laden und gerade in der Mittagsphase, wo wir wahnsinnig viel Dachsolar haben, der eingespeist werden muss, da hast du ja eigentlich nochmal so einen Dip. Ja?
Ja, genau, aber kriegt der dann nicht echt doppelt? Also deswegen war mein Gedanke, also ich verstehe, ich muss mindestens 8 Stunden oder 12 Stunden, je nachdem, vorher anmelden, dass ich da laden will. Aber wir reden ja in der Regel von so einem Pendlerladeumfeld in dem Moment. Das heißt, wahrscheinlich wird das Montag bis Freitag, vielleicht auch Montag bis Donnerstag oder so, mehr oder weniger identisch haben und fixiert da reinlegen. Und dann will er halt noch, keine Ahnung, am Dienstagmittag zur Tante Gerda. Und deswegen früher los. Aber an für sich hat er ja dann festes Fenster.
Es sind gar nicht so viele Pendler, wie man denkt. Also es ist tatsächlich, also wir haben viele auch auf dem Tarif, wo man wirklich sagt, so das Auto steht auch einfach mal 2 Tage rum und es ist nicht jeden Tag unterwegs. Und das sind genau diese Fälle, wo es dann wirklich spannend wird.
Und kann ich auch mehrere Tage oder mehrere Male an einem Tag? Also ich denke jetzt an die ganzen alten E-Autos. Also man muss vielleicht auch noch sagen, ihr macht das über die Wallbox oder übers Backend des Autos. Also entweder die Wallbox schaltet den Ladevorgang aktiv oder das Auto sagt,
idealerweise gib das mir Auto,
jetzt, genau, den Strom. Aber wenn wir jetzt so einen alten E-Smart nehmen mit alt, wie alt ist der? Keine Ahnung, 100 Kilometer Reichweite. Nicht so weit kann man tatsächlich ja am Tag, wenn man das drauf anlegt, irgendwie 4-mal voll und leer fahren. Darf ich das auch machen oder darf ich nur einmal am Tag laden? Wie sind so die Corner Cases zugegeben, aber wie schaut das aus, die Eckpfeiler?
Also im ersten Punkt ist es, dass es gibt einige Autotypen, die sind einfach nicht inkludiert, weil wir sie nicht ansprechen oder steuern können. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, ob der dabei ist. Also wenn man bei uns in Sanaputz das macht, wählt man aus, was hat man für ein Autohersteller, was für ein Typ, beziehungsweise was hat man für eine Ladebox, so ein Typ, und daraus ergibt sich dann ein bisschen, geht das überhaupt oder geht es nicht. Und für alle, die nicht quasi für den Intelligent Octopus Go sich qualifizieren, haben wir ein Backup-Produkt, das ist unser Octopus Go, das ist rein diese Nachtphase sozusagen. Und so, und vielleicht, genau, und jetzt weiß ich auch wieder, wo es herkommt, wir hatten ursprünglich das erste Produkt, das wir hatten, war Octopus Go, und das war einfach halt ein, wenn man will, ein HTNT-Tarif, also ein Nachtfenster, wo wir aber gesagt haben, okay, da wird das Elektroauto aktiviert zum Laden.
Wie ein Nachtspeicher.
Genau, so ein bisschen.
Heizungstarif, genau, quasi, so. Bei dir früher mit 2 Zählern ausgestattet wurde.
Genau, ja. Und wir machen das halt eben über einen Smart Meter und über die Autotelemetrie, und von daher wissen wir halt, wann das Auto war. Und daraufhin haben wir dann aber irgendwie ein halbes Jahr oder so später haben wir den Intelligent Octopus Go gelauncht, und das ist quasi so ein bisschen das Aufbauprodukt. Du hast diese Nachtphase, und dann on top kommt das, dass wir aber zusätzlich meistens in der Nachtphase, aber auch außerhalb dessen eben Ladezeitfenster legen. Beziehungsweise wenn du ein Auto hast, wo das halt leider nicht geht, weil wir es nicht zusteuern können, dann kannst du zumindest dieses andere Produkt haben. Mhm. Und darauf wird es so ein bisschen so, in der Customer Journey unserer Bestandskunden macht das dann Sinn. Mhm. Zu deinem Beispiel zurück, nochmal, es ist ja eine fix festgelegte Zeitspanne, die du haben musst. Also du kannst nicht sagen, jetzt mache ich mal 3 Stunden, sondern du musst halt schon mehrere Stunden das Auto dastehen haben, damit es geladen wird. Wenn du kommst und sagst, jetzt möchte ich 3 Stunden laden, dann lädst du einfach zu deinem Standardstromkosten.
Aber muss das, also weil du von diese 8 bis 12 Stunden hattest, muss das Auto in der Zeit verfügbar sein?
Genau.
Oder muss ich 8 Stunden vorher sagen, dann wird es voll, wird's bitte voll sein?
Wenn du,
also es muss dann stehen, diese 8
genau,
Stunden.
Genau. Du kommst heim, schließt das Auto an, sagst, in eben, idealerweise sind es mehr, also 24 klar. Stunden, will ich wieder los mit dem Ladestand, und das ist das, mit dem wir arbeiten können. Wenn du nur sagst, ich möchte in 3 Stunden wieder los, dann das kann man gar nicht einstellen in der App, dann kannst du halt einfach nur regulär laden. Ja.
Und um jetzt mal alle Zuhörer auch auf den gleichen Stand zu bringen, Smart Meter, kann ich mir das vorstellen? Ist das so ein kleiner Würfel, den klemme ich an die Leitung und dann wird da geregelt? Ist es Hardware, ist es Software? Was ist es überhaupt?
Ja. Spannendes Thema. Haben sehr viele Leute wahnsinnig unterschiedliche Vorstellungen davon und auch was das Gerät,
das glaube ich,
Unheimliches vielleicht anrichten kann in meinem Haus. Es ist einfach ein Stromzähler. Und es ist ein Stromzähler, der eine Internetverbindung hat und viertelstündlich, es ging ja auch weniger oder mehr, aber ideal sind viertelstündlich, sagt, wie viel Strom gerade verbraucht wurde. Und zwar heute jetzt gerade die letzten 15 Minuten. Und das ist sehr wichtig. Und es ist so, wir kennen ja teilweise die alten Ferraris-Zähler, die wir haben, diese Drehscheibendinger im Keller. Dann gab es irgendwann mal die digitalen, wo du, statt der Drehscheibe ist jetzt so ein Display, das dann gar keiner mehr lesen kann.
Ja.
Und dann ist halt der Smart Meter ist im Endeffekt das Digitale ein bisschen aufgerüstet, aber es ist auch nur ein Stromzähler, der diese Daten nicht mehr manuell ablesen muss. Das ist beim Digitalen nämlich dasselbe, muss ich auch runtergehen und die Zahl aufschreiben, sondern diese Daten halt einfach verschickt an meinen Energieanbieter bzw. Netzbetreiber, also so ein paar Marktplayer. Das ist alles. Mehr macht das Gerät auch nicht. Ja, das ist weiterhin ein Stromzähler, der einfach nur guckt, wie viel Strom wurde verbraucht.
Sehe ich das, ob ich einen Smart Meter habe? Also weiß ich das?
Das weißt du ziemlich sicher. Wir haben in Deutschland 2% maximal 2% Marktabdeckung.
Also das weiß ich, dass ich einen nicht. Also ich,
genau,
ich
hab, faktisch hat
so
es
viel
niemand.
Wie E-Autos, ja, Anteil, genau, an der Gesamtflotte.
Und das ist tatsächlich tragisch, weil andere Länder, also fast alle Länder um uns rum in Europa haben so, also Italien hat 99% Marktabdeckung, Frankreich hat 95% Marktabdeckung, Spanien auch so ähnlich. England, die mit als Letzte auch mit auf dieses Thema aufgestiegen sind, sind in der Zwischenzeit bei 60% Marktabdeckung, die haben die letzten 4-5 Jahre richtig Gas gegeben. Ja, so. Und nur wir in Deutschland sind seit wirklich einem Jahrzehnt dabei, über einen Smart Meter Rollout nachzudenken und intensiv darüber zu diskutieren. Und wir sind leider immer noch nicht wirklich weiter.
Aber ist nicht ab 2025, 2026 gibt es so dieses Gesetz, das dann. Dann beginnt die heiße deutsche Smart-Meter-Phase.
Wow, schon.
Ab 25 muss jeder Stromanbieter oder Energieanbieter einen flexiblen oder dynamischen Stromtarif anbieten in seinem Portfolio. Mhm. Dazu braucht es eigentlich dann auch einen Smart-Meter.
Okay, dann war das über Bande gespielt.
Also ich zitiere mal einen lieben Kollegen, Kameramann, der, wenn es nicht vorangeht, immer fragt, so, wer bremst? Wer bremst?
Genau.
Okay, das ist eins meiner Lieblingsthemen.
Schön.
Tatsächlich bremsen leider sehr viele am Markt. Mhm. Das ist einerseits, kann sich die Politik auch nicht so hundertprozentig klar werden, wollen wir jetzt einen flächendeckenden Rollout oder nicht. Es ist so ein semi-freiwilliger Rollout, den wir haben, wo man manchmal sagt, ab gewissen Verbrauchsgrößen, also wie viel Kilowatt im Jahr verbrauche ich, muss ich eins haben. Da wird man dann auch immer diskutieren, wo diese Grenze jetzt wirklich liegt. Dann geht es so ein bisschen drum, die freiwillig, also wenn man einfach sagt, ich hätte gern einen, weil ich mir halt so einen Tarif gönne. Was müssen die denn zahlen oder müssen die nichts zahlen und wer muss das eigentlich machen? Dann ist so ein bisschen die Frage, wer muss installieren? Also da ist sich die Politik auch nicht klar. Anstatt zu sagen, wie in anderen Ländern, wir machen einen flächendeckenden Rollout, diese Parteien haben die Verantwortung, das zu installieren und jetzt geht's los. Und dann hätten wir es so ein bisschen wie teilweise mit dem Glasfaser, wo wir halt dann einfach Straßenzüge hingehen und in jedes Keller einen Smart Meter bauen. Das wäre auch unser Traum. Also auch wir installieren Smart Meter für unsere Kunden. Weil einer muss es ja machen, dann machen wir es halt selber.
Ihr bremst nicht?
Nee, wir bremsen nicht. Okay. Das war tatsächlich unsere Überlegung. Vor einem halben Jahr haben wir auch gesagt, so okay, wenn es einfach keinen geordneten Rollout hier gibt, dann machen wir es selber. Wir haben Erfahrung, auch in Großbritannien installieren wir Smart Meter. Wir sind einer der größten Smart Meter Installateure des Landes. Also wir haben da so ein bisschen eine Erfahrung drin. Und haben gesagt, okay, dann bauen wir das halt hier auch in Deutschland auf. Hm. Aber nichtsdestotrotz ist es viel einfacher, also wenn ich jetzt einen Elektriker, keine Ahnung, hier in Stuttgart mal in die eine Straße schicke und zwei Tage später in die nächste Straße schicke, daraus kriege ich auch keinen Business Case gebaut.
Schwerlich,
schwerlich, wenn ich aber weiß, ich habe da Straßenzüge und dann los geht's. Und das wären dann nicht nur wir, also wir machen das jetzt, da gibt's einen Business Case für uns, aber das ist ein sehr anstrengender. Ich würde mich freuen, wenn irgendjemand anders das machen würde und flächendeckend ausrollen. Ich habe die Produkte dann nachher für die Menschen. Genau, aber das Kernproblem ist einmal schon mal Politik und dann ist es diese extrem zerrüttete deutsche Situation, unterschiedliche Netzbetreiber, Grundversorger, Stadtwerke. Und im Kern sehe ich das Problem vor allem darin, es sind sehr viele von den Stadtwerken und von den Grundversorgern verdienen wahnsinnig viel an den Kunden, die sie da haben, die auf viel zu teuren Tarifen sitzen. Mhm. So, und jetzt habe ich so ein Kernproblem und ich verstehe das auch völlig. Und ich habe auch so Gespräche mit Stadtwerkbetreibern, sehr großen Stadtwerkbetreibern geführt, die gesagt haben, wir werden niemals mit unseren Kunden über Smart Meter reden. Wir verstehen, dass die wichtig sind für die Energiewende, Aber wir reden mit Kunden nicht über Ersparnisse.
Wow.
Weil die finanzieren uns den Laden hier. So. Und das verstehe ich auch. Ich meine, du hast einen Kundenstamm, der zahlt doppelt so viel wie am Markt. Oder vielleicht auch wie andere Produkte, die du im Portfolio hast. Das wäre erstmal nice.
Ja, klar, das ist erstmal nett. Ja.
Und das machen die seit 20 Jahren. So. So, das Geld ist dann auch so ein bisschen eingeplant meistens schon in dem Business. Ja, so.
Das ist wahr. Wir tun sich Untiefen auf.
So, jetzt ist da auf der anderen Seite, hast du eine Technologiebasis, die ist ungefähr vielleicht auch 20 Jahre alt. So, du bist gar nicht in der Lage, überhaupt dynamische Tarife anzubieten. Wir haben ganz viele Grundversorger und Stadtwerke, die auch zu uns kommen und sagen, hey, ihr habt da solche Tarife, könnt ihr nicht für uns White Label oder Powered By Lösung anbieten, mhm. weil ab 25 müssen wir diese Tarife haben. Und ich weiß, auch größere Stadtwerke, die eigentlich auch schon so ein bisschen innovativer sind, sagen, ja, unser Zeithorizont ist ungefähr so, 2 Jahre für einen Technologieplattformswechsel und dann nochmal 2 Jahre für die Entwicklung dieser Tarife. Also in 4 Jahren sind wir in der Lage, das selber zu machen. Nächstes Jahr im Frühjahr brauchen wir so einen, brauchen wir jemanden, der hilft. Jetzt ist es aber so, wenn man selber überhaupt nicht das Produkt hat, das ich nachher an meinen Kunden verkaufen kann, warum sollte ich denen dann einen Smart Meter installieren? Auch wenn es meine Aufgabe ist, vielleicht weil ich grundzuständiger Messstellenbetreiber in der Region bin, oft dann vielleicht auch noch Grundversorger bin, jetzt installiere ich denen einen Smart Meter nur, damit so jemand wie Octopus kommt oder einer von den anderen Anbietern, um denen nachher einen Tarif anzubieten. Ja, ich nicht so lieber nichts.
Aber auf der anderen Seite sehe ich doch, dass der Netzbetreiber, der dann Grundversorger ist, weiß ja, ob ich Kunde bin oder nicht. Also in meinem speziellen Fall hoffe ich immer, dass die nicht kommen, weil unser Stromzähler ist in der Wohnung drin und das ist, glaube ich, schwierig alles. Aber im Grundsatz wissen die ja, dass ich eh schon nicht mehr da bin und deswegen hilft es denen nicht. Und wenn die mir jetzt eine neue Messstelle reinwerfen, also irgendwie einen digitalen Zähler oder vor allem auch dann den Smart Meter, dann kriegen die doch eigentlich mehr Geld, weil soweit ich weiß, sind die teurer als die alten Drehscheiben-Ferraris-Dinger.
Ja.
Wäre das nicht eigentlich ein Business Case für die?
Naja, nee, also es gibt eine neue Regelung oder das ist im Gesetzentwurf, den die Ampelregierung noch gemacht hat, ist, dass die Kosten vor allem vom Netzbetreiber getragen werden. Also der Endverbraucher darf nicht mehr belastet werden. Also nicht du musst
aber
dafür
ist doch
bezahlen.
Teurer.
Marginal teurer. Du zahlst eigentlich die gleichen Gebühren, die du jetzt auch für deinen Ferraris-Zähler zahlst. Das sind ein paar Euro vielleicht mehr. Aber es ist so, dass man sagt, also bevor die Ampelregierung diese Änderung gemacht hat, musstest du quasi alles dafür zahlen. Ja, da hat das Kunden teilweise 700 Euro gekostet.
Genau, das war richtig
teuer. Also es gab, also darum haben wir auch keine Smart Meter, weil es gibt keinen Business Case, es gibt auch keinen dynamischen Stromtarif, wo du nachher so viel, also es sind Austauschkosten, sind teilweise 700 Euro plus, dann haben noch ein paar 100 Euro pro Jahr. Bist du da irgendwie mit dem Stromverbrauch und dem Dynamischen das wieder rein hast. Außer du hast irgendwie
Ein Schwimmbad
oder
hast du?
Ne, Bitcoin Mining Farm im Keller.
Die noch Bitcoin Mining, das
noch
wär's.
Nicht. Beides in Planung natürlich. Ja. Schwimmbad und Bitcoin Mining Farm.
Ja, okay.
Aber wenn ich jetzt zu Octopus gehe und sage, ich möchte diesen Intelligent Tarif haben, kommt dann einer von euch und baut mir einen Smart Meter ein?
Ja, genau, wenn
das macht
ihr. Ja, genau.
Und das kostet mich aber nichts.
Das kostet dich nichts. Bei uns kostet dich es gar nichts. Das Einzige, was ist immer ist, ist mir die nächste Frage, ja, wie schnell geht denn das? Theoretisch sind unsere Elektriker bei dir nächste Woche.
Mhm.
Der Realität dauert es manchmal 9 Monate.
Ui, okay.
Weil wir,
ihr braucht mehr Elektriker.
Nee, weil wir haben die alle. Die Kollegen wären auch sofort da. Das Problem ist aber, die Prozesse, die dahinter sind, das An- und das Abmelden, dass wir den Zähler tauschen dürfen, dass wer auch immer jetzt gerade dafür zuständig ist, jede einzelne Frist wird bis zum letzten Tag ausgereizt und gerne auch noch verlängert. Ohne eine Beschwerde geht
Wahnsinn.
Gar nichts. Ja. Teilweise, ich weiß es nicht, sicherlich auch, oder beziehungsweise doch, ich weiß es, gibt dann auch Verantwortliche, die haben überhaupt nicht die Leute dafür, dass irgendjemand kommt und sagt, wir möchten das jetzt machen, ja, obwohl es eigentlich so sein soll. Und andere, die halt eben dies verhindern, die sagen, so, lassen wir es jetzt einfach mal warten und dann gucken wir mal und dann sehen wir mal weiter. Wir haben auch tatsächlich, und das ist nicht nur ein Thema, das uns betrifft, wir haben auch mit vielen anderen, sagen wir mal, von den jungen, wilden Energieanbietern oder die halt sehr viel mit den dynamischen und smarten Tarifen machen, haben wir nennen das Smart Meter Initiative gegründet, weil wir gesagt haben, zusammen, ja, wir sind Konkurrenten, was das Angebot angeht, aber wir brauchen eigentlich alle diese Infrastruktur. Mhm. Und wir sind, glaube ich, in der Zwischenzeit 25 Stück und das funktioniert auch, also wir sind auch mit der BNetz A oder der BSI zusammen in Diskussionen, was man machen könnte, damit man das Thema irgendwie vorantreibt, weil wir alle dieselbe Geschichte erzählen. Also monatelang wird es verzögert, an jeder Situation, wo man nur kann, der Riegel vorgeschoben.
Muss ich irgendwelche, noch eine kurze Zwischenfrage, Voraussetzungen erfüllen? Also wenn ich jetzt den Tarif möchte von euch und so einen Smart Meter haben möchte, muss da irgendwas gegeben sein oder geht das immer?
Und kannst du noch sagen, wer B-Netz A und Co. sind, so, damit wir wissen, was das ist? Sorry.
Ja. Genau, ganz kurz, also die B-Netz A ist die Bundesnetzagentur, die im Endeffekt das Netz steuert und da auch so ein bisschen Vorgaben macht und die eigentlich auch in der Verantwortung hat, dass der Smart Meter Rollout passiert und teilweise selber überrascht ist in Gesprächen mit uns, warum es dann nicht vorangeht und uns fragt. Das BSI ist dafür verantwortlich für im Endeffekt, was ist das?
Sicherheit, oder?
Ja, genau. Ich vergesse mit den Namen. Bundessicherheits- und Informations irgendwas.
Ist das die Bude in Bonn?
Ich meine, ja.
Genau. Die dafür verantwortlich ist, dass wir eben, also Datenschutz und generell
Cybersecurity.
Informationssicherheit.
Danke. Das ist die Bude in Bonn,
Das ist die Bude in Bonn. Und mit denen haben wir zum Beispiel auch geredet und die waren, oder da hat man gemerkt, also Side Note, sorry, ich finde es einfach so super lustig. Es ist so, wir haben ja dieses in Deutschland, warum ist es hier in Deutschland so schwierig? Das ist vielleicht anders. Es ist so, die Hardware, die wir hier haben, die Spezifikationen und die Anforderungen an die Hardware eines Smart Meters ist nirgends so hoch wie in Deutschland. Wir haben wirklich das komplexeste System uns überlegt, das geht.
Ja! Wir sind wieder wer.
Tatsächlich, es gibt Leute, die finden das so geil, die sagen, ja, vielleicht wird das mal ein Verkaufsschlager weltweit. Ja, weil es ist so sicher und so komplex. Alle anderen haben schon Smart Meter, ja, aber so vielleicht wir sind unseres ja mal der Verkaufsschlager, weil keiner
Premium hat so Autos, die so sicher sind und komplex wie nirgends sonst haben wir auch.
Made in Germany ist das Label. Ja, so tatsächlich.
Smart Meter
made complicated in Germany. Toll.
Die Realität ist, Installationsprozesse, alles unglaublich teuer und komplex. Die Zertifizierung so schwierig, dass wir nur 3 Anbieter haben quasi, die überhaupt Smart Meter im deutschen Markt verkaufen. Also es ist jetzt auch nicht wirklich ein offener Markt, wenn man so will.
War das nicht aber auch lange das Thema, warum es überhaupt keinen gab? Ja. Weil der dritte fehlte, weil du für die Markteintritts irgendwas brauchst du, 3, dass 2 hops gehen können und das System nicht stirbt.
Und es ist halt so ein bisschen, aber es ist so, es ist gerade, dass sich's noch einer gefunden hat. Wir könnten für viel weniger Geld die Smart Meter, die international verbaut werden, hier in Deutschland auch installieren. Nochmal, das ist ein Stromzähler, der mir einfach nur quasi wie mit einer Handykarte schickt, wie viel Strom verbraucht wurde, also übers Internet. Mehr macht das Gerät nicht. Aber wir haben halt viel komplexere Geräte gebaut. Und das Interessante ist, wenn man mit dem BSI spricht, dann geht es sehr stark darum, so ja, Sicherheit und Kontrolle und im Netz muss man schützen. Und ja, das sind alles relevante Themen. Es ist auch, natürlich kann man diskutieren und sagen, was machen wir, wenn Hackerangriffe auf alle Smart Meter passieren und unterschiedlicher Stromverbrauch quasi vorgegeben wird, als wir haben. Plötzlich fahren Atomkraftwerke oder Kraftwerke rauf und runter. Das Interessante ist aber, man hat da eine Technologie komplett am Markt vorbei entwickelt. Weil was wir und fast alle anderen Anbieter machen, ist, wir gehen nicht, und das gibt es auch noch nicht, also es ist eine Theorie, wie das funktionieren soll. Also dass man sagt, über das Smart Meter gibt es eine Kontrolle oder eine Steuerbox, die dann wiederum ein Elektroauto, eine Wärmepumpe entsprechend vielleicht dimmt. Das ist dieses 14a, das ist ein geflügelter Ausdruck für ein Gesetz.
Paragraph 14a.
Paragraph 14a, wo es darum geht, dass man sagt, dass Marktteilnehmer, Netzbetreiber sollten in der Lage sein, große Assets wie ein Elektroauto in den Zeiten, wo vielleicht nicht genug Energie ist, aktiv zu drosseln oder vielleicht abzuschalten, damit das Netz nicht überlastet wird.
Ich glaube nur drosseln, weil man da kriegt noch so eine Mindestenergiemenge von, ich kriege so 3 Kilowatt oder sowas.
3,
genau, irgendwie so ein bisschen.
Also man kriegt so, dass da Licht geht nicht aus zu Hause.
Genau, das ist noch da, aber quasi man kann jetzt nicht so große Assets irgendwie, nicht mehr powern. Finden Verbraucher übrigens richtig toll, wenn in der Staat quasi sowas vorgibt. Das ist auch mit ein Grund, warum die Akzeptanz von Smart Metern so gering ist, weil das ist das, was sich bei den Leuten festgesetzt hat. Dann kann der Smart Meter kann das nicht, da brauche ich nochmal ein extra Gerät. Das Gerät gibt es aber heute auch noch nicht. Also wenn wir kommen, ein Smart Meter installieren wir nur den Zähler mit Internetverbindung. Wie dieses Gerät in der Zukunft aussehen soll, ist auch noch so ein bisschen so ein Fragezeichen und wer das dann wie steuert. Lustigerweise saßen wir dann da, sowohl bei der B-Netz A zu BSI und haben gemeint, so, naja, das ist ja alles schön und gut, dieses Konzept. Wir steuern aber die Assets direkt. Wir steuern das Auto direkt, wir steuern die Wärmepumpe direkt, wir steuern die Batterie direkt. Wir gehen nicht über ein zentrales Smart Meter Steuerbox-Gerät da rein. Da haben die uns alle angeguckt und waren so, aber warum machen wir das dann alles? Don't know. Aber das ist so ein bisschen so, und da sieht man schon, man hat halt sehr vom Reißbrett sehr was Konzeptionelles mit der höchstmöglichen Standardisierung entwickelt, von der man jetzt auch nicht zurück, man ist sehr stolz drauf, also das ist sehr klar geworden, aber der Markt macht was ganz anderes. Und bewegt sich in eine andere Richtung. Und Kunden haben Interesse daran, Kunden wollen Smart Meter, beziehungsweise ich sage immer, kein Mensch will einen Smart Meter, weil, gutes Beispiel ist, kein Mensch geht los und kauft sich einen Internetrouter. Und sagt sich, oh, ich kaufe jetzt mal einen Internetrouter, stell den zu Hause auf, geil, vorne 4 Lichter, hinten 3 Stecker, mega. Ja? Und gucken wir mal. Sondern ich will schnelles Internet.
Okay, du bist ein Sonderfall. Du bist dieser Corner Case, von dem du vorhin schon sprachst.
Ich wollte gerade sagen, ich bin auch nämlich da, weil du sagst, keiner will diese offene, super Schnittstelle, die das BSI
doch,
da irgendwie
Luca
baut.
Luca will die haben.
Und ich denke mir halt so, ja, aber proprietäre Lösungen, also Lösungen, die jetzt auf euch zugeschnitten sind oder wo ich darauf angewiesen bin, dass ihr mit dem VW zusammen funktioniert, aber ihr euch mit dem BMW verkracht habt und deswegen darf ich in Zukunft, obwohl ich wollte, kein i4 fahren, dann kriege ich halt schon irgendwie einen Hals. So, vom Dinger, weil die sagen, nee, die Jungs von Octopus, die sind doof, die sperren wir aus oder irgendeinen anderen. Deswegen finde ich so offene Schnittstellen schon ganz cool in so einem Backbone-Infrastruktursystem wie das Stromnetz, an dem meine Mikrowelle dranhängt, aber halt auch mein Elektroauto. Also das fände ich schon irgendwie ganz cool, wenn das so...
Ja,
alles kann.
Okay, ich verstehe, was du sagst, verstehe ich auch. Ich würde sagen, also die Lösung, die wir aktuell haben mit dieser Steuerbox, ist alles andere als offen und so richtig weiß auch niemand, wie es funktionieren soll. Und die Hersteller können ja theoretisch in Anführungsstrichen ihre Schnittstellen auch für alle offen machen. Also wenn ich jetzt einen Wärmepumpenhersteller habe, da gibt es keinen Grund für den zu sagen, ich mache das nur mit dem Anbieter. Ich meine,
beschneidet er sich ja selbst.
Genau, wenn
ja
ich eine Wärmepumpe verkaufen will, außer, und das, natürlich gibt es
da. Außer er ist der Thermondo, der dann halt bei Fiesmann und bei zwei anderen ein Spezialanfertigungsding baut und dann damit dich zwingt, technisch bei ihm zu bleiben.
Ja.
Was er können könnte. Genau, wie die Autohersteller bei ihren Elektroauto-Routenplanern lange dran standen und sagten: Mercedes, ja, bei uns kannst du auswählen. Alle Ladesäulen oder die mit Mietcharge. Vielen Dank.
Ja.
Danke. Nicht. Genau da sind wir in so einem proprietären Umfeld, aus dem ich dann nämlich nicht rauskomme. Was nicht transparent ist, nicht irgendwie schön für den Markt am Ende.
Aber es wäre ja generell besser, wenn wir eben einfachere Einstiegshürden hätten. Also
ich bin total für einfache Sachen, genau, aber nicht für proprietäre Lösungen dabei.
Ja, aber das ist ja auch genau dieser Punkt, den wir auch vertreten, ist so, eigentlich brauchen wir, anstatt dass wir extrem hohe Zertifizierungen haben, die fast niemand erfüllt und dann haben wir nur 3 Anbieter für Smart Meter, bräuchten wir viel geringere, wo wir Vielzahl von Geräte installieren können, die aber alle halt ein Mindestmaß, also das, was halt einfach ein Stromzähler machen muss. Ich meine, es ist ja so wie heute, also jeder Stromanbieter kann einen Stromtarif entwickeln und für einen Kunden verkaufen, weil der hat halt einfach einen Stromzähler, und wenn es nur der Ferraris-Rad ist, ja, und ich muss da jeden Monat oder einmal im Jahr lese ich halt den Dings ab. So eine Basis brauchen wir nur halt im 21. Jahrhundert. Und zurück zu meinem Beispiel, also wie gesagt, niemand geht los und kauft sich einfach nur einen Router, außer vielleicht du.
Sorry.
Ich habe noch einen übrig, kann ich dir bringen.
So, gut, ich habe auch mehr als einen. Ich habe auch noch eine Fritzbox immer als Backup. Aber was die Leute wollen, ist ja schnelles Internet. Die wollen, suchen sich einen schnellen Internettarif und dann ist irgendwie im Checkout-Prozess ist halt dieses Gerät.
Diese Kiste, ja.
Und wenn ich es noch nicht habe, dann muss ich es gerade, wenn ich jetzt dann, keine Ahnung, Glasfaser, dann brauche ich ein neues Gerät plötzlich und dann kaufe ich mir das. Und so merken wir auch, ist das, wenn wir mit Leuten, mit Kunden in Kontakt kommen, weil die wollen auch nicht, weißt du, die Frage, die ich oft bekomme, ja, kaufen denn die Leute eure Smart Meter? Und ich so, nein, aber die Leute kaufen unsere Tarife. Die wollen eben den Ladestromtarif. Mhm. Und dann sagen wir halt, ah ja, da gehört ein Smart Meter dazu. Und dann sagen, ja, okay, cool. Und dann haben wir tatsächlich das andersrum, dieses Erlebnis, gerade weil es dann doch so lange dauert, wegen dem ganzen Red Tape, das wir momentan noch haben, dann rufen die uns regelmäßig an und sind so, was ist denn los? Wann kommt denn jetzt endlich mein Smart Meter? Ich hätte doch schon die ganze Zeit sparen können. Ja.
Mhm. Okay, und nochmal zurück, muss ich Voraussetzungen dafür erfüllen?
Entschuldigung.
Genau. Also
kein Problem, war nur ein kurzer Exkurs.
Minimal, also wie gesagt, vorher schon mal, es gibt gewisse Automarken und Charger, die quasi mit dem Tarif funktionieren oder nicht. Mhm. Beim Smart Meter gibt es auch, wir haben das Smart Meter Check, da gibt es so ein paar Sachen, wo ist dein Zähler aktuell verbaut, was für eine Art von Zählerbox hat der, ist da überhaupt Platz für, also diese Smart Meter zu installieren. Und eines der oft gravierendsten Themen ist, die wir haben, hast du Empfang da, wo dein Smart Meter verbaut wird? Also hast du da Netzempfang? Kunden müssen dann tatsächlich mit ihrem Handy, es ist das Einfachste, mit dem Handy in den Keller zu gehen und zu gucken, habe ich hier Empfang? Mhm. Das ist auch eine große Herausforderung hier in Deutschland tatsächlich, weil eine andere Infrastruktur, die nicht so richtig super ist wie in anderen europäischen Ländern, ist leider unser Handynetz. Mann.
Ja, auch schon gehört. Dann kommt jemand und hat alles fertig vorbereitet, alles. Und dann kommt der Typ vom Energieversorger, will den Smart Meter einsetzen und steht da, ja, so hier im Keller. Wo ist in der Regel so ein, nur so? Dann meinte er, ja, dann hängen wir das doch ins LAN oder was auch immer. Ich habe hier sogar, der hat sich in den Keller zum Stromkasten hin eine Netzwerkdose legen lassen, in weiser Voraussicht, dass man da kein Internet hat, also über Mobilfunk.
Ja.
Und dann sagt er, ja, nee, das darf ich nicht.
Ja.
Und dann war er kein Smart Meter, obwohl alles da war.
Es gibt teilweise so Bohrungen, wo du tatsächlich irgendwie ein Loch bohrst, damit du so eine Sonde rauslegen kannst, eine kleine Antenne fürs Netzwerk. Also es ist nochmal eine Herausforderung, die wir haben hier in Deutschland. Die ist auch nochmal schwer. Also es sind sehr viele Sachen, aber da gibt es Lösungen für. Ja, so. Und es gibt tatsächlich, wenn der Keller wirklich super tief in der Erde ist, im alten Bunker, dann kann es sehr, sehr schwierig werden und vielleicht geht es dann auch manchmal nicht, das zu installieren. Aber auch wieder ein Ansatz, wo man sagt, wenn wir hier flächendeckend einen Rollout machen würden, dann könnte man solche Edge-Cases ja auch viel stärker standardisieren und sagen, okay, da gibt es jetzt eine Lösung. Zum Beispiel, man darf zukünftig WLAN legen oder es gibt immer irgendwie eine kleine Antenne, die dann da verbaut wird.
Mhm.
Auch wenn's aber wenn ich hingehe und sage, okay, ich mache Straßenzüge und die haben alle unendlich tiefe Keller, dann bauen wir denen jetzt alle irgendwie eine extra Antenne aufs Dach, damit wir die halt alle verbinden können. Wäre alles möglich. Ja, ja. Wenn ich aber halt ein Haus, eine Wohnung in der Straße irgendwie mehr raussuche, dann kriege ich das nicht gelöst.
Und wie ist es, also jetzt mal mein Anwendungsfall oder auch Lukas Anwendungsfall. Jetzt haben wir so eine so einen Smart Meter und wir haben diesen E-Auto-Ladestromtarif mit dem günstigen Zeitfenster und wir haben jetzt halt, wenn du nach Testwagen schaust, alle 2 Tage in die Tüte gesprochen, ein anderes Auto in der Einfahrt stehen. Ja, das könnte ja aber auch sein, ich habe ein privates und ein Geschäftsauto oder meine Frau hat noch ein Elektroauto, wie auch immer.
Oder ein Kumpel kommt zu Besuch.
Oder ein Kumpel kommt zu Besuch.
Oder Werkstattauto oder.
You never know. Also kann ich da ein Auto hinterlegen und mit dem klappt das oder ist es wurscht, welche Karre da dran hängt?
Ich habe mir gerade, als du es gesagt hast, finde ich so, wie großartig die Situation schon ist, wenn das quasi der Standard-Case ist, weil dann fahren alle Elektroautos, ja, und ständig, also mega. Tatsächlich, du hinterlegst das Auto spezifisch bei uns. Das heißt, wenn jetzt der Kumpel vorbeikommt und laden will, dann kann der lädt, wenn er in dieser Nachtphase mit da wäre, dann lädt er quasi auch zu diesem reduzierten Stromtarif. Sonst, dem sein Auto nehmen wir nicht in die Optimierung mit auf. Ja. So,
also nichts, wo nachjustiert wird.
Nee, genau. Also okay. du hast dein Auto, theoretisch könntest du auch nochmal, also wenn man einen Partner hat, dann könnte die oder der das auch quasi in der eigenen App registrieren und könnte man die beiden haben. Kannst halt dann wahrscheinlich nur eins anschließen.
Ja, klar. Also das heißt, meine Frau hat dann die App auch auf ihrem Handy.
Genau.
Okay, verstehe.
Genau, der Freund, der kommt, der schließt sich halt einfach an und lädt dann halt zu dem, was auch immer der Stromtarif aktuell ist, den du...
Kommen die künftig alle nachts von 0 bis 5 Uhr, kommen die ganzen Kumpels vorbei.
Klingeln Patrick raus mit so... Bei dir kann ich so billig laden.
Kann ich nochmal?
Ich hab dir auch eine Kiste Bier hingestellt, genau. Dankeschön.
So funktioniert's auf dem Dorf.
Also. Okay, verstehe. Ich würde nochmal kurz auf dieses Smart Meter Ding. Ihr baut die auf, muss ich das dann bezahlen oder ist das bei euch so ein...
Nee, ist mit dabei.
Gratis
ist mit dabei.
Giveaway.
Genau.
Das heißt, selbst wenn ihr dann irgendwie die Sondenbohrung machen müsst oder was...
Also es gibt so ein paar, genau, das machen wir.
Plaudern, was
genau,
da, also ab wann sagt ihr... Das ist schön, dass du uns magst, aber wir mögen dich nicht so arg gern.
Wir mögen alle gerne, aber...
außer dich, Grenzen, Luca, genau. Weil bei dir geht's ja nicht.
Genau, du bist ja eh schon raus. Aber nein, tatsächlich, wir haben, wie gesagt, wir haben diesen Smart Meter Check und dann ist es wirklich so, wenn du die Gegebenheiten nicht erfüllst, dann können wir leider keinen Smart Meter bei dir installieren.
Aber
so.
Ihr wisst ja jetzt noch nicht, wie tief mein Keller ist.
Nee, genau, aber du hast so eine Checkliste und du musst so ein paar Sachen angeben und du musst zum Beispiel, eine Sache davon ist, ein Foto von deinem Zählerstrang zu schicken, einmal in den Keller zu gehen und zu gucken, hast du da ein Handyempfang? Wenn du zum Beispiel aus dem Keller die Form nicht mehr bedienen kannst und nicht das Foto hochladen, dann weißt du, dass es wahrscheinlich schon schwierig wird. Aber das sind so ein paar Checks, okay. die dann am Ende auch kommt, sorry, es tut uns leid, können wir derzeit nicht. Es gibt Edge-Cases.
Euphemismus.
Es gibt Edge-Cases, wo wenn wir hinkommen, wir feststellen so, vielleicht ist der Empfang nicht so ganz optimal oder der Kunde hat gesagt so, ja, aber hier an der einen Ecke im Keller habe ich schon Empfang, da drüben, wo der Zählerkasten ist, jetzt vielleicht nicht. Da gucken wir dann schon, okay, gibt es nicht eine Lösung, wie wir was machen können, zum Beispiel zu dem Kellerfenster dann irgendwie was rüberlegen oder sowas. Ja.
Okay, genau. Cool, verstehe.
Also, ich will eine übrigens. Ich melde mich dann.
Weil du es vorhin sagtest, ihr macht ja keinen klassischen dynamischen Stromtarif, sondern das ganze Stromnetz ist ja vergleichsweise komplex und es gibt verschiedene Produkte. Und weil ihr das ja nicht selber mit diesem dynamischen Ding habt, das heißt, wenn es tief ist, ist es einfach billig, ihr versucht ja mit was anderem Geld zu verdienen, mit den sogenannten Flexibilitäten, was eigentlich auch langfristig gedacht wahrscheinlich das zukunftsträchtigere Produkt ist oder die zukunftsträchtigere Geschichte an sich. Kannst du mal noch erklären, und vielleicht ist es auch ein bisschen kompliziert, aber kannst du erklären, was hinter diesen Flexibilitäten steckt, wie man die verkauft, einpreist und alles? Und dann erschließt sich vielleicht auch, woher diese 12 Stunden Auto steht da rum herkommen.
Ich bin gerade überlegen, an welchem Beispiel ich es am besten erkläre. Und ich würde mal einen weitergehen als das E-Auto, weil wir ein anderes Produkt haben, da wird das noch ein bisschen klarer. Mhm. Und wir haben ein ähnliches Produkt fürs gesamte Haus. Ja? Wir nennen das Zero Bills oder das energiekostenlose Zuhause. Und da geht es darum, dass man ein Eigenheim hat mit einer PV-Anlage obendrauf, einen Batteriespeicher, einer Wärmepumpe, einen Smart Meter. Und dann gehen wir hin und sagen, okay, wir optimieren von unserer Seite mit unserer Technologieplattform eben die Erzeugung, den Verbrauch und dann eben die Einspeisung ins Netz und den Stromzukauf aus dem Netz. Mhm. Und das machen alles wir und im Gegenzug garantieren wir dem Kunden, der da lebt, 0 Euro Strom und Heizungskosten perspektivisch für die nächsten 5 Jahre. So, das heißt, man wohnt in diesem Haus und man zahlt einfach nichts mehr für seinen Strom und man zahlt auch nichts mehr für seine Heizung.
Aber ich brauche die Wärmepumpe, ich brauche einen Akku wahrscheinlich.
Genau, das ist deine Hardware.
Und eine Solaranlage.
Genau. So, du brauchst die Sachen, die ich genannt habe. Das sind auch nicht unsere, wir leasen dir die auch nicht und so. Mhm. Wir installieren zwar Wärmepumpen, muss in dem Szenario gar nicht sein. Ähnlich wie beim Elektroauto ist es auch so, es muss Technologie sein, insbesondere der Speicher und die Wärmepumpe. Von Herstellern, die mit unserer Schnittstelle kommunizieren. Mhm. So. Und die wird auch ständig erweitert. Aber genau, das ist so der erste Punkt. Also das ist so, und von daher funktioniert es momentan vor allem im Neubau, weil da kann man das dann entsprechend planen. Das heißt so auch ein bisschen von uns, von der Planung, es ist so, die PV-Anlage ist meistens ein bisschen größer dimensioniert, als man sie vielleicht machen würde, wenn man nicht diesen Tarif hätte oder die Batterie. Und jetzt kommt dieses Flexibilitätsthema rein im Endeffekt. Zu den Zeiten, wir nutzen das Haus dann wie so ein virtuelles Kraftwerk im Endeffekt. Mhm. Wenn also der Strom am Markt gerade besonders sehr teuer ist, versuchen wir eher Nettoexport zu machen, dass wir mehr Strom exportieren, als wir importieren. Beziehungsweise, jetzt wird es dann so, ist dann ganz spannend, so ein bisschen zu sagen, so gucken, wann speichern wir in die Batterie ein, wenn die Sonne produziert, versus wann verbrauchen wir sofort und ziehen den Batteriespeicher voll oder laden den Batteriespeicher vielleicht sogar. Also es kann sein, dass man tagsüber, und viele Leute verstehen das dann immer nicht, von daher ist es gut, dass wir das voll eigens managen. Ist es so ein bisschen, wie du sagst, du hast volle Solarproduktion gerade und wir speisen trotzdem Strom in die Batterie ein. Und dann gibt es, also es ist ein Edge-Case, aber es ist so ein Szenario, wenn die Kunden da teilinvolviert sind oder wenn wir nur einen Teil managen, dann verstehen die oft nicht, was macht denn ihr da? Ja? Ich habe doch volle Solarleistung. Dann sagen sie, ja, aber der Strom am Markt ist gerade so günstig, es macht gerade auch Sinn, die Batterie voll zu machen und so viel mit dem Solar zu verbrauchen, wie du gerade im Haus hast. Genau, und dieses so, und im Endeffekt, wo wir unser Geld verdienen, ist eben in diesem Ding zu sagen, also wenn die Preise besonders niedrig sind, versuchen wir eben eher Strom vom Markt einzukaufen. Wenn Preise besonders hoch sind, versuchen wir Strom an den Markt zu verkaufen. Mhm. So, wenn du beides machen kannst, dann hast du einen viel größeren Hebel und die Margen sind auch ein bisschen besser und wir können eben sowas wie 0 Euro fürs ganze Haus dann rechnerisch garantieren. Wenn du nur eine Sache davon machen kannst, also immer nur sagen, wann nehme ich den Strom vom Markt ab, wenn es besonders günstig ist, aber ich einspeisen des Kindings, dann habe ich einen Hebel, aber der ist ein bisschen kürzer. Mhm. Und das ist quasi dieser Vorteil von Flexibilitäten. Jetzt wird es immer interessanter, und das ist so ein bisschen das Paradoxon an der ganzen Sache, das wird immer interessanter, je größer die Differenz zwischen hohen und tiefen Preisphasen sind. Weil dann ist der Hebel halt jedes Mal ein bisschen größer.
Klar, ja.
Und das ist so das, wo wir aber auch das Problem haben von der heutigen Energiesystem zum Energiesystem der Zukunft. Das heutige Energiesystem ist darauf ausgelegt, so wenig wie möglich Varianz zu haben. Ja? Weil ich habe jetzt eine Gaskraftwerk angeschalten und bis ich das jetzt wieder ausmache, das kostet nämlich immer wahnsinnig viel Geld, da sollte ich ungefähr wissen, das sollte genau auf den Punkt quasi optimiert sein. Eben, erneuerbare Energien, mal viel, mal wenig. Wenn ich jetzt dann den Verbrauch daran schaffe anzupassen, dann habe ich halt diese Hebel. Wir haben in anderen Ländern, in Großbritannien ist eine größere Varianz heute schon zwischen diesen Peaks und Valleys, wie wir die ganz gerne nennen. Das ist hauptsächlich eigentlich halt, weil der Arbeitspreis, das ist das, was der verbrauchte Strom jetzt gerade kostet. Wir in Deutschland, wir haben den Großteil von unseren Strompreisen sind Steuern, Abgaben, Grundpreise. Und die sind natürlich fix. Und der Arbeitspreis, der hüpft dann da oben noch so ein bisschen rum, ja. Das heißt, ich habe viel weniger zu spielen als in anderen Ländern. Die Kollegen in Großbritannien haben tatsächlich viel attraktivere Produkte, und noch viel dynamischere Produkte, weil die das halt nutzen können. Als Vergleich, der Intelligent Octopus Go, den die Kollegen dort auch anbieten, der kostet nur 18 die Kilowattstunde in Großbritannien.
Also die Hälfte.
Genau, nochmal die Hälfte zu dem, was wir hier haben. So. Und die haben in der Zwischenzeit sogar schon EV-Ladestromtarife, wo sie es auch so raus optimieren, dass du auch so eine 0 Euro oder eine 0 Pfund Garantie hast fürs Laden deines
Elektroautos. Das ist ja mega. Fühlt sich immer an, als würdest du das System austricksen.
Und wenn man dann bedenkt, wie viele Leute in England Elektroauto fahren, also ich war jetzt im Sommer im Urlaub da, gefühlt gar niemand. Zur Hölle, warum? Aber weil du das gerade angesprochen hast, bei mir kommt da zuerst, aber es liegt auch vielleicht daran, dass mir das so gut gefällt, das Thema Vehicle-to-Grid, Vehicle-to-Home, also dieses ganze bidirektionale Laden, genau. Umfeld an Solarladen und Co.
Und kann mein Auto Pufferspeicher sein?
So. Ja, nein, vielleicht, bald, morgen, gestern.
auch wieder selbe Antwort. In allen anderen europäischen Ländern, ja.
Toll.
Ich weiß nicht in allen, aber auch da haben wir so ein ähnliches Problem. Also ja, genau, absolut, da geht die Reise hin. Also haben wir ja vorher schon gesagt, ich habe da im Endeffekt einen Speicher, der mein ganzes Haus versorgen könnte, beziehungsweise halt wahnsinnig viel Speicher, den ich ans Netz abgeben kann. Mhm. Jetzt gibt es im ersten Schritt ein paar technische Restriktionen. Die meisten Autos sind nicht in der Lage, den Strom, den man da einmal reingepumpt hat, wieder rauszuholen.
Mhm. Technisch können das fast alle Elektroautos.
In der Zwischenzeit, genau. Also es gibt
selbst alte Autos können das, also technisch, die haben, also die können das physikalisch oder elektrisch können die das. Die haben jetzt halt nicht direkt das, du musst die ein bisschen hacken, aber.
Genau, ja.
So. Aber die können das. Also es ist nicht so, dass die Batterie sagt.
Aber die Betreibersoftware gibt's nicht.
Genau, das geht.
Her.
Also dann brauchst du halt eine Wallbox, die das kann.
Genau.
Ja, so. Die ist aktuell noch relativ teuer. Es ist
nicht vorhanden, ja.
Ja, oder auch nicht vorhanden. Die bessere Lösung ist, wenn die Autos halt wirklich einfach die Fähigkeit haben, auch technisch ohne Hack zu ermöglichen. Die meisten Autos, die jetzt aber neuere Generationen, die auf den Markt kommen, können das auch. Ja, also das ist auch ein Problem, das wird sich in den nächsten Jahren quasi gelöst haben und dann kann ich das. So, wenn ich, und jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel vorher, wenn ich jetzt natürlich nicht die Möglichkeit habe, nur das EV-Auto dann zu laden, wenn der Strom besonders günstig ist, sondern ich entlade das Auto vielleicht auch dann, wenn der Strom besonders teuer ist, ja, so, dann habe ich jetzt wieder einen viel größeren Hebel drauf. In Großbritannien haben wir auch schon so ein Produkt. Da ist es nochmal so, dass die Kunden zum Standard-Flex-Tarif mit Vehicle-to-Grid nochmal so um die 800 bis 900 Pfund im Jahr sparen. Und im Vergleich zu unserem Intelligent Octopus Go nochmal so 200, 250 Pfund sparen. Also nochmal eine erhebliche Ersparnis beziehungsweise Verdienst in dem Sinne, wenn man so will. Warum haben wir das noch nicht hier in Deutschland? Genau dasselbe Thema wie vorher, wie beim Smart Meter. Also Smart Meter haben wir schon mal nicht, erster Punkt. Ja. Dann ist es aber auch da wieder so, wir haben extrem komplizierte Besteuerung darauf. Wenn ich den Strom einspeise, zahle ich eine Steuer. Wenn ich den wieder wenn ich ihn reinhole ins Auto, wenn ich ihn wieder aus...
Du zahlst jedes Mal Netzentgelte.
Du zahlst jedes Mal Netzentgelte und irgendwelche Besteuerung, das macht es halt super unattraktiv. Du zerstörst halt sofort die Einnahmen, die du hättest
Benefit,
damit.
Ja.
Genau.
Ja.
Dann hast du ein anderes Thema, wenn du Solar hast, dann ist das Problem, dass wenn du Strom zuspeicherst in deinen Mix, verlierst du quasi alle staatlichen Förderungen, die du für das Solar bekommst, sobald du dann ausspeist, weil nicht mehr klar ist, ist es jetzt rein der erneuerbare Strom gewesen, den du generiert hast, den du wieder einspeist, oder war es quasi grauer Strom vom Netz? Das heißt, für alle, die schon eine Solaranlage haben, ist es im Endeffekt dann auch wieder super unattraktiv. Das könnte man lösen, aber da bräuchte man dann komplexe Messsysteme, noch komplexer als nur ein Smart Meter, um zu sagen, welcher Strom kam denn jetzt von wo, wurde wann, wie, wo wieder eingespeist. Müsste man eigentlich auch eine bessere Lösung finden. Und dann kommen wir wieder zum Punkt, wir haben einen extrem fragmentierten Energiemarkt hier in Deutschland mit einem Haufen Playern. In jeder Region, in jedem Netzbetreiber, Messsteinbetreiberregion ist das wieder alles ein bisschen anders. Führt dazu, dass es halt auch extrem komplex ist, da eine Lösung zu finden, die nicht nur in einer Region gilt, sondern halt auch darüber hinaus. Okay. Aber lösen müssen wir das Problem, weil das ist einer der größten Hebel auf die Energiewende. Weil wenn wir alle diese riesen Batterien noch rumstehen haben, ja, um uns selber bzw. das Netz nicht nur zu powern, sondern halt auszugleichen. Also gerade wenn wir uns so ein Event anschauen, gutes Beispiel. Wir hatten doch jetzt im November, hatten wir diesen Brownout oder Blackout, wo halt wenig Wind da war, wenig Sonne da war und die Strompreise extrem in die Höhe geschossen sind. Teilweise 800 Euro die Kilowattstunde.
Also für kurze Zeit.
Für ganz kurzen Zeitraum, genau. Aber es war sehr extrem. Mhm. Übrigens Leute, die dann einen rein flexiblen dynamischen Tarif hatten, extrem teuer, wenn du in der Zeit halt intensiv dein Auto geladen hast. Ich muss es einfach sagen, wir haben dann von unseren Konkurrenten wahnsinnig viele Neukunden gewonnen auf unserem Tarif in der Zeit. Das war echt, das Team, das hat gejubelt und gestöhnt gleichzeitig, wie viele neue Sign-ups wir hatten. Ja. Und dann haben plötzlich alle verstanden, warum unser Tarif technisch wirklich die bessere Lösung ist. Mhm. Genau so ein Moment ist es, wenn ich jetzt ganz viele Elektroautos hätte und den Strom von diesen Elektroautos plötzlich dem Netz zuführen könnte. Ja, und wir haben das uns mal angeschaut, also es ist so ungefähr, wenn man 1 Gigawatt hätte quasi zur Verfügung gehabt oder flexibilisieren können, dann wäre diese Spitze schon mal um 250, vielleicht sogar 300 Euro günstiger gewesen. Also von diesen 800 Euro halt, also es ist erheblich weniger gewesen. In Großbritannien managen wir knapp 200.000 Elektroautos. Und das kommt ungefähr so auf 1 Gigawatt Kapazität raus. Also, und es sind jetzt ja auch noch nicht so viele, wie du schon angesprochen hast. In Großbritannien ist es ja auch noch sehr zurück. Aber selbst die hätten schon ausgereicht, um in so einem Event das ausgleichen zu können. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir alle exponentiell mehr Elektroautos in der Zukunft haben, die alle eigentlich dastehen oder vor allem auch regionalsweise ansteuerbar sind und sagen, okay, hier fehlt gerade Strom im Netz, dann ziehen wir das aus diesen Autos raus. Die Leute verdienen plötzlich einen Haufen Kohle dafür, dass sie die Energie zur Verfügung gestellt haben und die Grundlast im Netz variiert nicht. Da müssen wir hin in der Zukunft.
Mhm. Verstehe. Klingt auf jeden Fall spannend.
Voll.
Ich glaube, du hast demnächst noch einen Termin, deswegen müssen wir, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Aber am Ende eines jeden Move-Podcasts gibt es immer noch das kurze A- und B-Frage Ping-Pong, vor dem wir dich auch nicht bewahren können.
Nee,
auch nicht, wenn
du einen
Termin
hast.
Da musst du durch.
Hilft nichts.
Deswegen ganz kurz, bist du der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Beides. Also vor allem Streamingdienst?
Das geht nicht, weil es ist entweder oder.
Ah, okay, Mist. Ich würde sagen extrem, also Streamingdienst und Schallplatte, aber keine CD mehr.
Okay,
also so ganz
Streamingdienst
retro.
Oder?
Schallplatte.
So ganz nicht
retro. Aber mehr Streaming.
Okay.
Vollstreaming, ja.
Ferrari oder Tesla?
Finde ich beide nicht so attraktiv, aber okay, eher Tesla, ja.
Okay, spannend. Die meisten Leute sagen, finde ich beide nicht attraktiv, entscheiden sich am Ende aber für Ferrari. Aber es ist egal.
Stimmt. Ja.
Stimmt.
Das ist ein noch sinnloseres Fahren.
Darum geht es bei solchen
Autos. Ja, das beurteilen wir hier auch nicht.
Gut, ja.
Ja. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Loft in der Stadt.
Da, wo man Empfang im Keller hat.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Okay. Wenn du dein Auto fährst, vorne oder hinten?
Vorn.
Bist du ein guter Fahrer?
Ist okay.
Ja?
Ja.
Okay, das ist, glaube ich, die ehrlichste Antwort, die ich jemals gehört habe.
Überraschend uneitel. Ja.
Okay, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
In Sachen Adrenalin, Wunschpegel, mehr Motorradfahren oder Fliegenfischen?
Mehr Motorradfahren.
Star Wars oder Star Trek?
Das ist eine schwierige. Star Wars, außer Voyager. Da bin ich, also Voyager, Star Trek ist, finde ich, die Top-Folge.
Echt?
Finde ich, ist hart umkämpft, das Thema. Habe ich.
Ja.
Mit vielen Trekkies Diskussionen drüber.
Captain Janeway hat es dir angetan.
Ja.
Überraschend. Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Falafel.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Alles klar. Bastian, das war's auch schon.
Cool.
Vielen Dank dir. Vielen Dank
war
euch
spannend.
Da draußen. Fürs Zuschauen, Zuhören, Zusehen, dabei sein. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Klickt da unten irgendwie Like-Button, abonnieren in eurer App. Ihr wisst, wie es funktioniert. Und wenn ihr noch eine Frage habt an den Bastian oder an uns, dann schreibt uns gerne an podcast@move-magazin.de. Dir dürfen wir die Fragen weiterleiten, die beantwortet.
Absolut.
Alle, ja. Ihr habt es gehört. podcast@move-magazin.de. Ansonsten auch Spotify, iTunes, kommentieren, YouTube. Ihr wisst, wie es funktioniert. Und dann sage ich vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Bastian. Und dann euch.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Vielen Dank. Ciao.